Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Heute beschäftigen Jerry und ich uns mit zwei Teams, mit den Dallas Mavericks und den 11-9 Sacramento Kings über 500. Ich darf zum ersten Mal mit Jerry aufnehmen. Ich freue mich drauf. Hi Jerry, wie geht's dir?
Mir geht's super, wie geht's dir?
Gut. Ich habe mega Bock auf den Pod. Hab wirklich Lust, über diese beiden Teams zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten mit den Mavs. Jonathan und ich haben ja am Wochenende das Spiel der Mavs gegen die Raptors kommentiert. War ein interessantes Spiel. Und du hast auch im Discord ein paar Clips von Lukas Defense dann noch nach dem Spiel reingeschickt. Ist ja gerade so ein bisschen ein Dauerthema bei Jeden Tag NBA. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und sprechen so ein bisschen darüber, was uns bislang von den Mavs gut gefällt und was uns weniger gut gefällt. Wie sieht das bei dir aus, Jerry?
Ja, auf der positiven Seite sieht Christian Wood in der Defense relativ gut aus, finde ich. Oder überhaupt insgesamt, dass man jemanden auf dem Free-Agent-Markt bekommen hat. Oder in dem Fall war es ja ein Trade, aber man hat relativ wenig hergegeben. Ja. Man hat ja nur Boban, Trey Burke und noch irgendjemand hergegeben, aber glaube ich niemand Wichtiges. Und dass man da einen Spieler bekommen hat, der sehr produktiv ist. Die meisten Mavericks-Fans, also ich lese ja auch noch die Mavericks-Boards, schreien eigentlich danach, dass Christian Wood starten soll. Dass man hier jemanden bekommt, ohne dafür eben viel hergegeben haben zu müssen. Das ist auf jeden Fall positiv.
Der heutige Sponsor ist CyberGhost. CyberGhost VPN ist ein globaler Marktführer im Bereich Privacy und Security und der am meisten weiterempfohlene VPN auf Trustpilot. Mit dem CyberGhost VPN seid ihr online sicher und anonym unterwegs. Wie das geht? Eure IP wird über deren Virtual Private Network, kurz VPN, versteckt, eure Daten verschlüsselt und euer Internet-Traffic durch den sicheren VPN-Tunnel umgeleitet. Ich selbst nutze CyberGhost jetzt seit einigen Wochen und es ist echt easy und praktisch, wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt gerade, viel im Ausland unterwegs seid, wo manche Online-Dienste dann vielleicht leider nicht mehr ganz so funktionieren wie zu Hause. Mit CyberGhost VPN geht dann aber alles wieder so wie von Deutschland oder beliebigen anderen Ländern gewohnt. Aber auch zu Hause ist es einfach entspannter, sicher zu surfen. So bekommt man auch Zugang zu massig Content, weil es mit über 35 Streaming-Plattformen kompatibel ist, wie Netflix, Hulu, HBO Max und noch vielen, vielen anderen. Mit über 8700 RAM-Only-Servern in ihrer Flotte läuft auch immer alles glatt. CyberGhost funktioniert auf allen Geräten und ein Account kann bis zu 7 eurer Geräte gleichzeitig schützen. Und ich bin auch nicht der einzige CyberGhost-Fan, nicht weniger als 38 Millionen User weltweit nutzen CyberGhost, die auf Erfahrung aus über 15 Jahren im Bereich Sicherheit und Privatsphäre zurückgreifen können. Also echte Wets im Business. Das Beste kommt jetzt. Mit meinem Link bekommt ihr einen Rabatt von 84%. 84. Auf das Abo über 3 Jahre, was dann nur noch 1,94 Euro im Monat macht. 4 Monate sind komplett umsonst. 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und 24/7-Support-Chat auf Deutsch gibt's auch noch dazu. Geht einfach über meinen Link cyberghostvpn.com/NBA. Nochmal cyberghostvpn.com/NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts.
Luca sieht offensiv natürlich sehr stark aus. Ja. Manche MVP-Tracker haben ihn, glaube ich, noch auf 1 oder zumindest in den Top 3 ist er, glaube ich, eigentlich immer. Wobei da auch relativ viel Bewegung drin steckt. Also wenn die Mavericks, ich glaube, die hatten ja irgendwann mal 4 in Folge verloren. Meistens kommen die MVPs ja von einem Team, was in den Standings so in den Top 3 steht. Dann ist es natürlich schwierig, wenn man sich um die 500 rum befindet. Aber seine eigenen Wurfquoten sehen natürlich sehr, sehr gut aus. Ja, über 60% True Shooting, was bei der Usage natürlich enorm ist. Die Steals sind für Lukas Verhältnisse ziemlich hoch. Da ist mir positiv aufgefallen, dass er die Passing Lanes dieses Jahr besser spielt als in der Vergangenheit.
Ja, es macht zumindest wirklich subjektiv sehr gut.
Dass er da die Antizipation hat, wann da in welche Ecke welcher Pass kommt. Das ist mir so ein bisschen neu. Da hatten wir selber Probleme, also als Mavericks gegen die Clippers. Ich glaube, in der ersten und in der zweiten Playoff-Runde, gegen die wir gespielt haben, dass da die irgendwann gerochen haben, wann Luca da in den Corner passt und dass sie dann fast jeden Pass da eben deflected oder abgefangen haben. Und Luca ist darin jetzt selber sehr gut geworden. Das ist auf jeden Fall positiv. Ich denke, Josh Green sieht weiterhin positiv aus. Seine Wurfquoten sind ja sehr außerhalb des Normalen. Also ich glaube, er hat irgendwie so 75% True Shooting immer noch.
Ja.
Und es geht auch nicht so richtig runter oder wenn, dann nur ganz langsam. Ich glaube, gerade das letzte Spiel hat er wieder 5 von 7 geworfen mit 2 von 3 Dreiern oder so. Sein Plus-Minus ist auch immer noch eins, ich glaube, der Top 20 der Liga. Also mit Josh Green auf dem Feld outscoren die Mavericks die Gegner mit, ich glaube, so 13 oder ich glaube mit 10, aber sein On-Off ist irgendwie plus 13. Also das ist auf jeden Fall sehr positiv. Waren ja die Mavericks-Fans auch nicht immer die riesigsten Supporter von Josh Green. Die wollten zum Teil ja Sadiq Bey oder Desmond Bain, aber Green sieht jetzt auf jeden Fall stabil aus. Ja, und das wären, glaube ich, meine größten positiven Aspekte. Was hast du?
Ja, also ich würde gerne erstmal einhaken. Ich finde, du hast eine sehr interessante Personalie direkt genannt. Und das ist natürlich Christian Wood. Ich glaube, da ist man sich ja bei den Mavs intern auch nicht so ganz einig. Doncic zum Beispiel hat vor kurzem gemeint, ja, war cool, als wir im dritten Viertel dann mit Wood gestartet sind. Und Kit hat gemeint, ja, drittes Viertel war nicht so geil. Da war unsere Defense nicht so gut. Und ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, was ich von Christian Wood halten soll. Also klar, offensiv ist es, finde ich, ziemlich offensichtlich. Mit seinem Skillset passt er natürlich gut rein, weil er ein Stretch-Big ist. Er kann aber auch mal einen Closeout attackieren oder generell was mit dem Ball in der Hand machen. Und solche Spielertypen haben die Mavs natürlich nicht allzu viele von. Ich finde, dass das Two-Man-Game in der Offense mit Doncic noch ein bisschen besser sein könnte. Also ich finde gerade so Possessions, wo Wood einfach nur aufpostet, One-on-One geht und der Rest vom Team einfach zuschaut, es muss nicht unbedingt sein, weil so gut ist er nicht, aber ich glaube, man könnte halt so ein Pick-and-Roll, Pick-and-Pop, Doncic mit Wood einfach viel mehr spammen, weil er ist auch ein solider Rollman. Ja, aber ich glaube, offensiv ist es ziemlich klar, dass es ja vom Skillset her an sich da super reinpasst, aber ganz offensichtlich ist der Coaching-Staff mit der Defense von ihm nicht zufrieden. Du hast gerade gemeint, dass du positiv überrascht bist oder dass du die Defense gut findest von Christian Wood. Die Zahlen sehen auf jeden Fall gut mit ihm aus. Er hat auch ein krasses Net-Rating, irgendwie plus 10, glaube ich, sind sie mit ihm auf dem Spielfeld. Aber wenn ich mir die Mavs anschaue, dann denke ich mir immer, dass Dwight Powell einfach, ja, solider ist in der Defense. Der macht eigentlich nichts so richtig, richtig gut, aber er weiß einfach, was er machen muss in der Defense. Und auch in der Offense spielt er halt seine Rolle nicht schlecht. Deswegen ist es für mich nicht allzu überraschend, dass Dwight Powell halt immer noch startet und dass der Coaching-Staff offensichtlich Dwight Powell auch mehr vertraut. Und ich finde, das ist halt ein Riesenproblem eigentlich, wenn du so einen talentierten offensiven Spieler hast wie Christian Wood, für den auch getradet hast im Sommer, aber es irgendwie nicht funktioniert, dass er ja Starter wird und konstant auch Spiele für dich closed. Findest du die Defense von ihm besser als von Dwight Powell oder sagst du auch, dass Dwight Powell immer noch der beste defensive Center ist der Mavs? Wahrscheinlich ist Kleber besser, aber ja, Kleber kannst du halt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit starten lassen, muss auch die Minuten ein bisschen von ihm managen, aber für mich ist Dwight Powell halt wirklich der solidere Big in der Defense für die Regular Season. Wie siehst du das? Also gerade im Vergleich jetzt Christian Wood und Dwight Powell.
Ja, also zunächst, was du ganz kurz eingeschoben hattest, ich habe Kleber defensiv auf der 1, was die 3 angeht. Wenn Kleber halt mehr so ein Iron Man wäre, den man jedes Spiel 33 Minuten spielen lassen könnte, dann wäre er...
Das wäre natürlich sehr geil für die
Mavs. Das wäre natürlich der absolute Hammer, weil er kann ja auch zum Teil zumindest die Sachen, die Wood kann. Also gerade das Stretchen ist ja in dem Aspekt sehr wichtig. Aber ja, leider hat man ja in der Vergangenheit schon öfter gesehen, dass wenn Kleber halt konstant irgendwie mehr als 25 oder mehr als 30 Minuten spielt, dass er immer mal wieder dann ausfällt. Ich denke, Wood ist so ein bisschen heiß und kalt. Im Durchschnitt würde ich wahrscheinlich sagen, Paul spielt die bessere Defense. Wood sieht manchmal besser aus, manchmal schlechter. Und das gilt jetzt für die Offense und für die Defense. Irgendwie finde ich den Aspekt, dass er zum Beispiel...
Konstanz fehlt.
Ja, genau. Also in der Offense ist natürlich sehr nice, dass er stretchen kann. Ich finde seine Züge zum Korb extrem Kopf durch die Wand. Also da missfällt mir die Offense teilweise sehr. Ich weiß nicht, ob er irgendwie denkt, er spielt halt... Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Begründung von Coaching Staff, dass Paul spielt eben mit denen, also mehr mit Luca, weil dann ist genug Shot Creation sozusagen auf dem Feld. Und Wood spielt halt dann wahrscheinlich eher so in den Dinwiddie, Josh Green Lineups, wo halt so ein bisschen Creation fehlt. Und ich glaube, daran, wenn man die flippen würde, wenn man Wood in die Starting Five nimmt und dann Paul von der Bank und Paul ist dann in der Dinwiddie, Green, Bullock Lineup vielleicht. Bullock spielt ja jetzt auch, kommt jetzt auch von der Bank. Dann ist, glaube ich, einfach zu wenig Shot Creation da. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Begründung. warum das so gestartet wird.
Ja, ich glaube, damit tut man, ja, das ist ein sehr interessanter Punkt und wahrscheinlich ist es auch der Grund dafür, dass Wood eben nicht startet und allzu viel mit Luka Doncic spielt, dass man ihn irgendwie noch mit der Second Unit spielen kann und weil die Defense halt besser ist mit Paul, also statistisch ist die auch besser mit Paul im Vergleich zu Wood. Aber ich finde, das ist halt kein gutes Zeichen, weil du hast Christian Wood ja eigentlich nicht reingeholt, damit er irgendwie so ein bisschen die Second Unit anführen kann. Der Spielertyp ist er ja auch gar nicht. Er ist ja jetzt kein Jalen Brunson, also der einfach viel Creation übernehmen kann. Ich finde, der ist halt eher ein Play-Finisher und er könnte halt extrem davon profitieren, wenn er halt viel Two-Man-Game mit Doncic spielen würde. Aber dafür ist er halt ja defensiv einfach nicht gut genug, meiner Meinung nach. Ich glaube, du siehst ihn auch noch ein bisschen besser defensiv als ich, aber das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, den man da auf jeden Fall beobachten muss bei den Mavs, wie es da weitergeht mit den Rotations.
Mein Hauptargument, aber was ich sehr oft angebracht habe bei den Mavericks, jahrelang, war eigentlich, dass ich immer gern größer spielen würde, als ich es dann am Ende oft getan habe. Also manchmal wurde dann auch tatsächlich auf mich gehört. Das war gut. Das ist jetzt in dem Fall auch schon wieder 2 Jahre her, weil worauf ich hinaus will, ich wollte eigentlich fast immer mit 2 Bigs spielen. Also Paul, Kleber oder Kleber, Wood, das sind für mich eigentlich die Kombinationen, die defensiv am stärksten sein sollten. Und die Tatsache, dass man doch so klein spielt, also mit Dorian Finney-Smith auf der 4, das hat letzte Saison zum ersten Mal funktioniert. Das war in den Jahren davor statistisch immer sehr, sehr schlecht. Und letztes Jahr lief's dann mit Reggie Bullock, war das dann okay. Aber ich glaube, wenn sie defensiv wieder so Elite werden wollen, ich glaube, letztes Jahr waren sie ein paar Spots weiter oben im Defensive Rating, dann muss man Platz das auf 8. jeden Fall in Betracht ziehen, dass man mit 2 Bigs spielt und vielleicht auch gerade, ja, also Tim Hardaway hat jetzt, glaube ich, ein ziemlich gutes Spiel hinter sich, aber insgesamt sieht er die Saison ja auch relativ schlecht aus und vor allem defensiv war er auch noch nie besonders stark. Und wenn man seine Minuten vielleicht so ein bisschen reduzieren könnte und dann Kleber vielleicht, ich weiß nicht, wie viel er im Moment spielt, aber halt so ganz knapp unter 25 hält und auch Christian Wood spielt ja auch immer noch weniger, als eigentlich alle wollen, dass man da das Maximum rausreizt bei den ganzen Big-Minuten. Paul startet ja auch manchmal und spielt dann irgendwie nur 15 Minuten oder so. Ja, also ich würde denken, dass man einfach fast alle spielen lassen könnte von denen. Dadurch, dass ja 2 von den 3 Bigs auch stretchen können, kann man die halt wirklich in jeder Kombination aufs Feld stellen.
Ja, also offensiv, klar, glaube ich, ist es kein Problem, aber ich glaube, hier geht's in erster Linie halt um die Defense, wie das funktionieren würde. Ich finde, die Mavs-Defense, die sind jetzt, wie gesagt, auf Platz 12 dieses Jahr. Letztes Jahr waren sie auf Platz 8. Du hast es gesagt, das war eine ziemlich große Überraschung. Ich glaube, die hatte vor der Saison niemand als eine Top-10-Defense auf dem Zettel. Und ja, auch jetzt kratzen sie halt wieder an der Top-10. Und ich finde, das sieht halt immer noch ziemlich solide aus. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Regular-Season-Defense. Die haben ein gutes Scheme gefunden für die Regular-Season, laufen die Gegner von der Dreierlinie, rotieren gut. Und ich glaube, genau hier ist das Problem. Ich persönlich vertraue Christian Wood nicht, dass er diese Rotations einfach schnell genug machen kann. Ich vertraue ihm auch nicht als Rim-Protector. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch schwierig, dass man halt defensiv mit 2 Big spielt, also Paul und Kleber, klar, die sind einfach grundsolide in der Defense, da funktioniert das schon. Das Problem ist, hast du eben auch schon angeschnitten, die Würfe, ja, die fallen halt nicht nur bei Tim Hardaway nicht, sondern auch bei Kleber nicht, Bullock trifft nichts und auch Finney-Smith trifft, glaube ich, nur 34%, das sind halt auch ein paar Prozentpunkte zu wenig und das ist halt ein Problem, dass du gerade wegen diesem Shooting, das in der Offense halt gerade nicht gut ist, glaube ich, so ein bisschen Schwierigkeiten hast, die Balance zu finden, weil Tim Hardaway, das ist halt ein dickes Minus in der Defense, gerade im Vergleich zu Bullock und wenn du jetzt den starten lassen musst, damit du ja ein bisschen mehr Shooting hast in der Offense, dann wird es halt schon ziemlich schwierig dann irgendwann mit der Defense einfach. Und wenn du jetzt noch Wood spielen lässt als Vierer, das ist ja auch so die Frage, was ist er halt in der Defense? Ist er ein Vierer, ist er ein Fünfer? Als Fünfer nicht gut genug, als Rim Protector, als Vierer wahrscheinlich hat er einfach die Rotations, glaube ich, nicht so richtig drauf, dass er das machen kann. Wenn du da Dorian Finney-Smith auf der 4 hast, dann ist das was ganz anderes. Also da mache ich mir keine Sorgen, was irgendwelche Closeouts und Rotations angeht und die Difference zu splitten dann, wenn er helfen muss, Passing Lanes zu spielen. Und ich glaube, das ist halt mit Wood auf der 4 schlecht möglich. Deswegen, ja, spannendes Thema, müssen wir auf jeden Fall beobachten. Ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht bei den Mavs, was die Rotations angeht.
Also zum Teil würde ich ja schlechte Verteidiger aus der Rotation verdrängen und quasi deren Minuten dann zu Wood geben. Und deswegen, also selbst wenn Wood dann an sich vielleicht nicht der beste Verteidiger ist in der, also jetzt gesamt betrachtet, aber er ist halt besser wahrscheinlich trotzdem immer noch als Hardaway und er ist halt einfach ein Big. Also, dass man so ein bisschen...
Und Body einfach hat in der Defense.
Also einfach, dass die Leute, die halt auf dem Feld stehen, genauso insgesamt einfach eine, dass es halt größer wirkt und größer, dann hat man ein bisschen besseres Defensiv-Rebound, weil man halt einfach größer spielt und hat halt trotzdem irgendwie so mehr Chancen, dann Würfe zu contesten.
Ja, das heißt, wir können festhalten, du würdest Christian Wood jetzt auch schon einfach starten lassen und dann auch eher 30 Minuten als irgendwie 23, 24 Minuten spielen lassen, oder?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, die andere Sache, die von den Fans immer angebracht wird, wenn sie über Starterrotation sprechen, ist, dass die Josh Green in der Startaufstellung sehen wollen. Also die meisten wollen wirklich tatsächlich Luca, Green, Dorian, Wood, Kleber, das ist, glaube ich, das, oder Wood, Paul. Und ich weiß nicht genau, ob vielleicht das schon reichen würde, Green einfach starten zu lassen und Wood dann von der Bank. Dann hätte man ja auch dieses, dass man nicht genug Bank-Creation hat. Das Problem hätte man damit so ein bisschen gelöst vielleicht.
Weil Dinwiddie dann von der Bank kommt.
Genau. Und ich glaube, das würde eventuell mehr Sinn machen. Bei Wood, ja, da ist schwierig. Also gefühlt haben die Mavericks ja auch die meisten Spielereien mit der Startaufstellung gemacht, ungezwungenermaßen, von allen Teams in der Liga. Also ich glaube, die meisten anderen Teams, wenn die irgendwie so hin und her umstellen mussten, dann lag es irgendwie daran, dass halt jemand verletzt war. Und bei den Mavericks dadurch, dass es halt einfach nicht so gut läuft. Und das McGee-Experiment war ja tendenziell auch ziemlich schlecht ausgegangen.
Ja.
Also ich glaube, da können wir uns darauf einstellen, dass da noch mehr rumprobiert wird. Weil Hardaway, wie gesagt, hatte jetzt ein, zwei gute Spiele. Ein oder zwei, wo er auch gestartet ist. Aber er wird wahrscheinlich auch wieder seine Spiele haben, wo er halt 1 von 9 wirft. Und dann, ich glaube, wenn ich würde diese Änderungen so Stück für Stück machen. Und ich glaube, Green über Hardaway wäre für mich die sinnvollere erste Veränderung. Und dann abwarten und schauen, ob ich dann noch vielleicht irgendwie noch mehr ändere.
Ja, aber ich glaube, es kommt schon ganz gut raus, dass dieser Kader halt bei weitem nicht perfekt ist. Also es fehlt halt irgendwie an noch einem Creator, es fehlt ein bisschen an Defense und es gibt gerade einfach halt nicht so die offensichtliche Lineup, die wirklich eine perfekte Balance dir gibt zwischen Defense und Offense. Und deswegen werden wir auch gleich ein bisschen über Trade-Targets und so den Long-Term-Outlook der Mavs spielen. Vielleicht gibt es ja Spieler, die Probleme lösen könnten. Aber bevor wir das machen, habe ich noch ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die mir gefallen. Bei den Mavs, ich meine, die Half-Court-Offense, die zählt wirklich seit Jahren einfach schon immer zu den Besten der Liga. Ich finde, es ist schon sehr nice, wenn du einfach weißt, hey, wir haben Luka Doncic und dann haben wir halt immer eine Top-3-Half-Court-Offense. Dieses Jahr haben sie ein O-Rating von 101,9. Das ist wirklich sehr, sehr stark im Halbfeld und mit Doncic auf dem Feld sogar 105,2. Ich finde, da hast du auch einen sehr, sehr spannenden Punkt vor kurzem mit Jonathan. Oder ihr habt über was Spannendes gesprochen. Du hast gemeint, dass Doncic gar nicht so viel gute Würfe für andere kreiert und hast es so ein bisschen begründet damit, dass Bullock zum Beispiel ja auch sein Dreier überhaupt nicht mehr trifft und bei den Knicks sind sie ja noch gefallen. So, also findest du wirklich, dass Doncic nicht für sich und andere einfach so krass gut kreiert und dass es auch ein Zeichen ist dafür, wenn die Half-Court-Offense immer so geil ist, dass er halt einfach dir so einen riesen hohen Floor gibt in der Regular Season?
Also der erste Punkt, den ich gerne machen würde, ist, dass es für mich so ein bisschen optimistisch formuliert ist mit der Half-Court-Offense und dass die mit Luca so gut ist, weil Luca gleichzeitig in meinen Augen auch der Grund dafür ist, dass sie, ich glaube, die wenigsten Transition-Offense der ganzen Liga spielen. Also für mich ist ja irgendwie der Gesamtoffensivwert wichtiger als der Half-Court-Offense. Ich glaube, Jonathan hat dann auch nachgeguckt, wie viel die Transition in den Playoffs runtergeht und es war irgendwie weniger, als wir dachten.
Nicht viel, genau. Ja.
Und wie gesagt, also vielleicht bin ich zu negativ in Richtung Luca, aber meiner Meinung nach ist er schon oft derjenige, der das Tempo oft rausnimmt, also irgendwie Defensiv-Rebound-Ball geht zu Luca und er sagt, okay, wir bauen jetzt erstmal langsam das Spiel auf, weil es ist halt einfach sein Speed. Und, Entschuldigung. Deswegen, also die Tatsache, dass die Half-Court-Offense so gut ist, ja, die Transition leidet halt schon drunter. Das wäre auch gleichzeitig dann zum nächsten Punkt übergehend, glaube ich, eine Möglichkeit, wo manche von den Spielern, die strugglen, also gibt es ja leider relativ viele bei den Mavericks, ich glaube Hardaway und Bullock waren zu einer gewissen Zeit die zwei auf Platz 75 und auf Platz 74 von allen Spielern in Effective Field Goal Percentage, oder auf den zwei letzten Plätzen von allen Spielern, die mehr als 100 Würfe genommen hatten oder irgendwie sowas. Also garstige Quoten gehabt. Und ich glaube, wenn da einfach so ein bisschen mehr Transition wäre, dann könnte man damit vielleicht so einfach kickstarten, so ein bisschen wieder seinen Wurf zurückfinden, weil halt, ja, die Transition auch gute so Corner Threes kreiert für viele Teams. Also jetzt zum Beispiel die Warriors, die haben ja oft in Semi-Transition so Dreier, die sie auch nehmen. Es ist ja nicht immer nur irgendwie ein Dunk oder ein Layup.
Ja.
Und die fallen halt mit Luca so ein bisschen weg. Ich habe nach dem Pod mit Jonathan, wo ich die Aussage gemacht habe, dass ich den Eindruck habe, dass Luca die Wurfquoten von seinen Teammates nicht so großartig verbessert, habe ich so eine extra Analyse vor vielen Jahren entworfen. Die kann man auch auf YouTube anschauen, einfach nur meinen Namen googeln, auf der Nessus Conference in Harvard, wo man quasi analysieren kann, wie sehr ein Spieler die Wurfquoten seiner Mitspieler beeinflusst. Leider habe ich da noch nicht die aktuellen Daten von dieser Saison, aber wenn man die anderen Jahre betrachtet, dann ist der Luca tatsächlich, also entgegen dem, was ich da gesagt habe, ist er, glaube ich, in den Top 5, was den Einfluss auf Teammate Effective Field Goal Percentage angeht. Also da kam dann doch raus, dass er eigentlich sehr großen positiven Einfluss hat. Ich würde, glaube ich, trotzdem so ein bisschen behaupten, dass es dieses Jahr so ein bisschen runtergegangen ist, weil ich gefühlt den Eindruck habe, dass er mehr am Korb agiert und tendenziell seltener die Corner-Schützen findet. Gleichzeitig treffen die halt die Saison auch katastrophal. Das heißt, die Analyse müsste dann sozusagen irgendwie das so einordnen, dass sie sagt, okay, vielleicht ist Luca dann doch nicht so gut. Aber ob das einfach nur statistisches Rauschen ist, unklar. Ich fand eine Aussage relativ interessant von Isaiah Thomas, Senior, bei irgendeiner Medienanstalt. Da hat er letztens gesagt, dass die ganzen Assists, die Luca sammelt, also dass das irgendwie gar nicht so eine tolle Zahl sei, seiner Meinung nach, weil Luca halt einfach so viel den Ball in der Hand hält, dass da hat man dann halt einfach so die 10, 12 Assists. Also da würde ich teilweise dem auch tatsächlich gar nicht widersprechen. Ich finde, also vor allem im Vergleich mit den letzten Jahren fehlen mir so ein bisschen so diese genialen Pässe, die wirklich so den extremen Freiraum schaffen, weil er halt einfach gefühlt so ein bisschen mehr auf sein eigenes Scoring achtet. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass halt die ihn einfach nicht treffen. Das kann auch genauso sein. Dann kommt er einfach nicht so rüber.
Ja, also es ist ein interessantes Thema. Die Mavs sind halt auch das Team, das mit Abstand die meisten Dreier aus der Ecke der gesamten Liga nimmt. Und das ist halt meiner Meinung nach Luka Doncic seine Schuld. Ich meine, er kreiert diese Dreier in der Regel, indem er einfach Hilfe zieht, Double Teams zieht. Und von daher würde ich sagen, der Eye-Test, der matcht eigentlich das, was bei deiner Analyse rausgekommen ist, dass er halt dafür sorgt, dass seine Mitspieler bessere Quoten haben, weil es sind einfach sehr leichte, offene Würfe. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen die Raptors ganz angeschaut hast, aber da war es ja auch extrem. Ich meine, die Raptors haben Doncic die ganze Zeit gedoppelt und es war zwar nicht immer jetzt sofort der erste Pass von ihm, der zu einem offenen Dreier geführt hat, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass er jetzt vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, 12 Assists pro Spiel auflegt, aber so oft sind es halt einfach, ja, Hockey-Assists, er spielt den ersten Pass, wird halt gedoppelt und dann spielt halt ein Rollenspieler einen relativ einfachen Extrapass in die Ecke und man hat halt einen ganz offenen Eckendreier, was halt der kürzeste und effizienteste Dreier der gesamten Liga ist. Und dann hat er zwar den Assist nicht, aber er ist ja der Grund dafür, dass man jetzt einen offenen Eckendreier hat. Und gegen die Raptors, da war es ja wirklich auch extrem. Die Rollenspieler, die haben ihre Würfe einfach nicht getroffen. Und klar, NBA ist eh so ein bisschen Hit or Miss. Und da waren halt ganz, ganz viele Misses dabei. Und ich finde, da kann Doncic einfach nicht so viel dafür, wenn Bullock einfach aus irgendeinem Grund kein Wurf mehr trifft, wenn er halt unter 30% trifft. Ich glaube, das sind einfach Würfe, die hat er letztes Jahr getroffen. Kleber hat die Würfe getroffen. Finney Smith, auch Hardaway ist natürlich eigentlich ein besserer Shooter. Und ich finde, da ist schon einfach viel Shooting-Pech dabei bei den Mavs.
Ja, ich glaube, da war auch mal eine Analyse. Ich glaube, Mark Cuban hat irgendwas gepostet, dass die von der Shot-Quality, also man kann ja berechnen, was der Erwartungswert ist von jedem Wurf, gemessen an Wurfdistanz und Verteidigerdistanz und wer die Würfe nimmt. Und ich glaube, da sind die Mavericks relativ, also da sah es quasi so aus, dass sie quasi einfach nur Pech haben. Dass eigentlich die Wurfqualität nicht gelitten hat vom letzten Jahr zu diesem Jahr, dass sie immer noch genau die gleichen freien Würfe bekommen für genau das gleiche Personal. Und dass halt einfach das statistische Rauschen irgendwie dazu führt, dass sie im Moment halt nicht treffen. Wobei bei Bullock gibt es diesen komischen Effekt, dass er irgendwie im erste Hälfte der Saison anscheinend seine Dreier nicht zu treffen scheint und nach hinten raus dann Lights Out wirft. Das war anscheinend nicht nur letztes Jahr der Fall, sondern auch davor. Ich weiß nicht genau, warum so ein Effekt zustande kommen würde und ob der sich dieses Jahr dann auch materialisiert. Das wäre natürlich gut für die Mavericks, wenn er wieder über 30% werfen würde, weil so wie er im Moment wirft, ist es natürlich schwierig, ihn weiter in den Starten zu lassen, weil er macht ja sonst fast auch offensiv nichts, außer Dreier zu werfen.
Ja, ja, deswegen ist er jetzt auch auf der Bank und Tim Hardaway startet. Das ist aber, finde ich, kein gutes Zeichen, weil Bullock ist natürlich eigentlich für die Defense schon ziemlich wichtig und es wäre ideal, wenn er einfach gut verteidigt, die Corner-Dreier reinhaut. Dann würde es auch besser funktionieren bei dem Mass. Würdest du es aber so, ja, ein Stück weit irgendwie auf eine Art zurückrudern und sagen, dass Doncic wahrscheinlich dann doch einfach sehr, sehr gute Looks für seine Mitspieler kreiert, die aber einfach gerade so ein bisschen versagen, oder zweifelst du immer noch so ein bisschen daran, dass er einen positiven Impact auf die Shot Quality von seinen Mitspielern hat?
Also ich glaube, vor allem in dem diesjährigen Kader würde ich schon sagen, dass er einen positiven Einfluss hat. Aber ich glaube, es liegt zum Teil auch daran, dass eben so wenig Bank-Creation da ist, wenn er einfach nicht auf dem Feld ist. Und ja, also höchstwahrscheinlich muss ich einfach zugeben, dass er einen positiven Einfluss hat. Ich glaube, ich bin halt einfach ein bisschen mehr gewohnt, weil er in den letzten Jahren das Gefühl besser gemacht hat und es dieses Jahr so ein bisschen nach unten gegangen ist. Aber wie gesagt, also das, ob das am Rauschen liegt oder was auch immer. Ich meine, wenn er jetzt mit Seth Curry spielen würde, der halt seine 42% Dreier reinwirft, dann wird es wahrscheinlich anders aussehen und dann würden wir wahrscheinlich auch gar nicht drüber diskutieren. Aber Bullock wirft halt 27% und
ja, ich denke, wenn die ganzen Mavs-Rollenspieler einfach ihre normalen Quoten von der Dreierlinie treffen würden, dann würde es ja schon ganz anders aussehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem schon klar geworden, so ein bisschen, was die Probleme der Mavs sind. Wir haben jetzt in erster Linie über Shooting gesprochen, über Creation, klar, Jalen Brunson, der fehlt einfach. Das war, glaube ich, auch allen klar vor der Saison, dass der einfach fehlen wird. Und auch ein bisschen mehr Defense würde diesem Team gut tun. Bevor wir jetzt gleich über mögliche Trade-Targets sprechen, würde ich sagen, dass wir mal kurz über eine Personalie sprechen, und zwar Kemba Walker. Die Mavs haben ihn jetzt vor ein paar Tagen gesigned. Was hältst du von diesem Signing? Weil er ist ja jemand, der jetzt an sich ein bisschen Creation und Shooting mitbringt. Wird er jetzt alle Probleme der Mavs lösen?
Also ich habe eine ähnliche Auffassung wie auch die Fans auf den Messageboards der Mavericks, die eigentlich davon ausgehen, dass er defensiv wahrscheinlich eine ziemliche Katastrophe sein wird.
Ziemlich sicher, ja.
Ja. Und also er ist auf die Art und Weise fast das Gegenteil von Campazzo, muss man sagen, weil Campazzo war eigentlich in der Defense immer sehr stark, auch in Denver, und hat einfach vorne seine Würfe nicht getroffen. Kemba, ich glaube, irgendjemand hat eine Statistik gepostet, dass Kemba bei Catch-and-Shoot-Dreiern über die letzten Jahre 42% getroffen hat oder sowas in der Richtung.
Ja, hat letzte Saison 41% seiner Catch-and-Shoot-Dreier getroffen und 35% seiner Pull-Up-Dreier. Also ist einfach wirklich ein sehr guter Shooter.
Ja. Ist halt natürlich die Frage, ob du dann im Gesamtbild einen positiven Spieler hast oder nicht. Ich glaube, bei einem Team, was so starved for creation ist, also das, wo halt einfach so ein On-Ball-Kreierer fehlt, da macht, glaube ich, Kemba Walker schon mehr Sinn als Campazzo. Das muss man schon sagen.
Also ich denke auch, also Campazzo hat einfach gar keinen Sinn gemacht. Du hast gesagt, das ist irgendwie ja ein sehr kräftiger Typ, auch wenn er halt sehr, sehr klein ist, und der kann schon ein bisschen Stress machen in der Defense. Aber offensiv macht ja so jemand neben Doncic wirklich gar keinen Sinn. Auch das haben wir am Wochenende beim Playback-Kommentar gesehen. Da hatte dann Dinwiddie Foul Trouble und dann kam Campazzo aufs Feld, dann haben die Mavs in der Offense halt 4-5 spielen müssen, weil natürlich niemand verteidigt hat. Und ich glaube, ey, man darf auch nicht vergessen, Kemba ist jetzt ein Minimum-Signing. Wenn der nicht funktioniert, dann, okay, dann ist es halt so, dann holst du halt den nächsten.
Nicht nur Minimum, sondern sogar non-guaranteed.
Ja, genau, also es ist wirklich, es ist ein Flyer, und wenn es funktioniert, geil. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich stimme dir zu, ich glaube, das, da wird uns wahrscheinlich auch niemand widersprechen. Defensiv wird der ein dickes Minus sein. Wahrscheinlich hat er einfach an Athletik erstens eingebüßt die letzten Jahre durch die ganzen Verletzungen. Er ist eh einfach sehr, sehr klein. Es wird für ihn einfach tough sein, da bei den Mavs nicht komplett gekillt zu werden in der Defense. Aber offensiv, finde ich, ist das schon so der Spielertyp, wenn man jetzt sich jemanden reinholen kann, eben für so wenig Geld, der da halt theoretisch einfach Sinn macht. So jemand, der werfen kann, und wenn der seine Spot-Ups trifft, dann kann der, glaube ich, ja, für 15 Minuten gut sein pro Nacht. Und er kann auch mal ein Pick-and-Roll laufen, kann Doncic vielleicht ein bisschen entlasten, Second Units vielleicht mit Dinwiddie, können dann offensiv ganz gut sein, denke ich. Und ja, von daher finde ich das eigentlich okay, aber ich denke, es ist klar, das ist halt nicht mehr irgendwie der All-Star Kemba Walker, der war jetzt nicht ohne Grund so lange noch Free Agent, aber ja, finde ich eigentlich ganz solides Signing, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich denke, das reicht zu Kemba. Kommen wir mal zu ein bisschen interessanteren Namen. Wir haben im Vorfeld ausgemacht, dass wir ein bisschen über Trade Targets sprechen wollen. Welche Namen hast du dir da für diese Saison notiert? Und vielleicht bevor wir starten, würde ich es cool finden, wenn du erstmal so ein bisschen erzählst, was du eigentlich generell machen würdest jetzt, wenn du noch im Front Office der Mavs wärst. Würdest du jetzt versuchen, direkt jetzt irgendwie schnell besser zu werden, also irgendwie Picks rauszuhauen, irgendwie wirklich gucken, dass wir die Shooting-Probleme und die Defense in den Griff bekommen? Oder würdest du erstmal ja vorsichtig machen, weil ich glaube, dieses Team ja kann so nicht in den Titel mitspielen, ob man da jetzt wirklich einen In-Season-Trade machen kann, dass du plötzlich ein Top-Contender wirst, bezweifle ich ein bisschen. Und würdest du deswegen eher ja erstmal langsam machen und gucken, dass du dann zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen kannst und halt wirklich einen zweiten Star reinholen kannst?
Also ich bin generell nicht so der Riesenfan vom Wegtraden von Picks. Allerdings muss man sagen, dass die Mavericks auch in den letzten 15 Jahren, da gab es eine eklige Statistik, oder in den letzten 13 Jahren von allen First-Roundern haben es, glaube ich, nur 3 oder so geschafft, einen Vertrag zu bekommen nach ihrem Rookie-Vertrag. Also da wurde größtenteils ziemlich katastrophal gepickt.
Ja.
Und also viele Picks waren ja auch relativ spät, weil halt Dirk noch relativ stark war, so Anfang der 2010er Jahre. Aber auch gegen Ende hatte man ja so Dennis Smith Jr. und auch so ein paar andere Namen, die jetzt niemand mehr weiß, aber halt irgendwie so mal ein 19. Pick waren, bei den Mavericks einfach nichts gerissen haben. Am einfachsten wäre es natürlich, die Zeit zurückzudrehen und halt einfach Brunson am Anfang der letzten Saison eine Verlängerung anzubieten. Dann hätte man diese ganzen Diskussionen halt einfach nicht. Ich weiß auch nicht, also ich immer noch ziemlich im Unverständnis, warum das nicht einfach gemacht wurde, weil das Brunson, es war halt irgendwie...
Das ist ein Fail einfach. Ja. Das wäre so ein geiler Vertrag gewesen für die Mavs.
Also da waren ja beide Verträge von Dorian Finney-Smith und von Brunson waren open for an extension und irgendwie wurde da auch bei Finney-Smith monatelang gewartet und ich habe mir nur so gedacht, warum warten wir da überhaupt auf auf was denn? Also mach's doch einfach. Ich glaube, wenn man Brunson hätte, dann wären diese ganzen Diskussionen eben gar nicht da, dann hätte man die Probleme nicht. Dementsprechend ist man aber in der Realität dann doch ziemlich handicapped, also wenn man das so handhaben würde, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, dass man keine Picks tauscht, dann ist die Frage, wer ist denn überhaupt ein positiver Trade-Wert in diesem Kader, weil Cardaway kriegst du ja nichts Positives zurück, wenn du ihn traden wollen würdest. Nee. Bullock kriegst du im Moment nichts Positives zurück. Paul vielleicht nur ganz bisschen positiv, also die einzigen wirklich starken, also natürlich Doncic, aber den behältst du ja natürlich, da denkt ja keiner drüber nach, dass du den tradest und davon abgesehen, also Kleber trifft ja auch jetzt nicht mehr die besten Quoten, ich glaube, wir hatten immer relativ viele Anrufe von anderen Teams, gerade wegen Kleber bekommen, aber wenn er halt seine 30% Dreier wirft, dann ist es tendenziell eher weniger wahrscheinlich geworden, was da das Interesse der anderen Teams angeht. Dorian Finney-Smith wäre wahrscheinlich der zweite Spieler, der die zweitmeiste Aufmerksamkeit auf sich zieht und am meisten Trade-Wert bringen würde. Aber das wäre halt auch gerade der Spieler, den du eigentlich am zweitwichtigsten behalten müsstest, weil du jemand brauchst, der halt so die gegnerischen Top-Spieler verteidigen kann einfach. Und also normalerweise hast du halt Bullock und Dorian Finney-Smith, die das machen könnten. Aber wenn Bullock ja seine Würfe halt weiterhin so krass schlecht trifft, dann brauchst du Dorian halt unbedingt. Insofern sehe ich da nicht so viel Möglichkeiten, muss ich leider für die Mavericks sagen. Ich glaube, was Bill Simmons angesprochen hat, oder mein Ex-Chef, glaube ich, in dem Bill Simmons Podcast, so ein paar Ideen, die Mavericks vielleicht machen könnten, wenn man eben doch die Draftpicks zukünftige damit reinwirft, dass man vielleicht sowas probiert wie so ein bisschen so eine Art Star, der gerade nicht furchtbar zufrieden scheint oder die Gesamtsituation nicht so toll wirkt. Und man einfach so ein halbes All-In macht vielleicht. Aber da bin ich eigentlich insgesamt kein großer Fan von so All-In-Moves. Aber, also um jetzt konkreten Namen zu nennen, da wurde jetzt, glaube ich, Zach LaVine genannt. Dann hätte man so einen zweiten Creator an Lukas Seite und dann bräuchte man sich nicht so riesigen Gedanken machen.
Defensiv halt schwierig.
Ja, über die Shot Creation. Man müsste halt relativ viele Spiele da in den Tausch mit reinpacken, weil LaVine ja relativ viel verdient. Und dann ist halt in der Defense ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen, meiner Meinung nach. Aber er wäre halt wenigstens einer der, in Anführungsstrichen, billigeren Stars im Moment. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ein anderer interessanter Name wäre für mich Gordon Hayward, der wahrscheinlich auch gerade nicht gerade teuer wäre. Er hat sich ja irgendwie die Schulter gebrochen oder so. Das ist natürlich auch jetzt nicht so positiv. Also das sind beides so ziemlich große Gambles. Aber auf der anderen Seite gibst du auch, denke ich, nicht für einen von beiden besonders viel her. Eine interessante Überlegung finde ich noch, und da bin ich auch wieder ruhig für den Segment. Im Moment hätte ich, glaube ich, gerne wieder Porzingis, weil er ja super gesund ist. Ja,
der spielt gerade sehr, sehr gut.
Ja. Also,
das wäre natürlich witzig, wenn sie sich Porzingis zurückholen. Ja. Aber ich glaube, das ist ausgeschlossen, dass wir den nochmal bei den Mavs sehen. Aber klar, vom Skillset her wäre das ideal. Das ist ja genau der Spielertyp, den du ja eigentlich auch magst. Du hast es oft schon betont. Du hättest gerne einen Stretch-Big und der trifft die Dreier echt gut dieses Jahr. Es ist halt immer ein bisschen die Frage bei ihm defensiv, was für ein Scheme spielst du dann? Dann natürlich die Sache mit den Verletzungen. Ich glaube, das ist halt auch das Problem bei Hayward. Ich glaube, der ist generell einfach auch nicht mehr gut genug, dass man den wirklich als zweiten Star dann wirklich nutzen könnte in diesem Team. Und bei ihm ist wirklich immer irgendwas. Jetzt hast du gerade Schulter irgendwas, dann hat er wieder eine andere Verletzung. Der ist einfach zu selten fit. Ich glaube, das sollten sich die Mavs nicht antun. Ich finde es eigentlich, also ich habe da jetzt eine ziemlich starke Meinung zu diesem Trade-Thema bei den Mavs. Also ich finde, sie müssen auf jeden Fall diese Picks bündeln und vor allem müssen sie nochmal ein Jahr warten, weil sie müssen noch den 2023er First-Round-Pick erstmal an die Knicks schicken. Das ist der aus dem Porzingis-Trade und der ist bis 2025 auch protected, deswegen können die Mavs aktuell nur den 27er First und 29er First traden oder den 28er First. Also da hast du eh nicht alle Picks zur Verfügung für einen Trade. Deswegen würde ich dieses Jahr wirklich keine großen Moves machen, nur so ein bisschen was on the margins einfach. Und da habe ich mir ein paar Namen erstmal aufgeschrieben. Die Mavs haben ja auch so schlechte Salary im Kader. Hardaway Jr. zum Beispiel, hast du gesagt, der hat keinen positiven Value, Bertans oder so. Und wenn du vielleicht jemanden von dem Team bekommen kannst, der gerade einen auslaufenden Vertrag hat und vielleicht noch ein paar Second-Round-Picks rüberschickst, dann würde ich mir über folgende Namen mal Gedanken machen. Es ist manchmal auch fraglich, ob die Teams das überhaupt in Erwägung ziehen würden, aber ich hau die Namen einfach mal raus und dann kannst du sagen, was du von denen hältst. Ich habe mir Gary Trent aufgeschrieben, dessen Vertrag läuft im Sommer aus und ja, Nick Nurse hat ihn vor kurzem öffentlich ziemlich scharf kritisiert, da hat er irgendwie so sinngemäß gemeint, ja, wenn der Junge halt nicht richtig verteidigt, dann passt er halt einfach nicht in unser System rein und wenn er verteidigt, dann passt er rein, aber hat ihm halt so gesagt, hey, du musst verteidigen, ansonsten spielst du halt nicht. Und jetzt kam er auch schon von der Bank. Aber der ist halt so grundsätzlich jemand, ja, der trifft gerade dieses Jahr sein Dreier nicht gut, aber ist schon ein solider Shooter und ist halt ein defensiver Playmaker. Holt halt viele Steals, gambelt viel. Könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie halbwegs gut funktionieren könnte im Scheme der Mavs. Was hältst du von dem? Wäre das für dich eine Option, Gary Trent?
Also wir hatten bei den Mavericks in der Vergangenheit auch über ihn geredet. Ich finde, er ist Tim Hardaway so ein Hauch zu ähnlich. Also man könnte die füreinander traden, aber das ist, wie man im Englischen so oft so sagt, so ein bisschen rearranging deck chairs on the Titanic. Also so ein lateral move, der wahrscheinlich nicht besonders viel bringt. Das ist mehr so ein Trade, um halt einen Trade gemacht zu haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es extrem die positiven Auswirkungen hat.
Ja, keine Ahnung, ich würde da wahrscheinlich auch versuchen. Also ich glaube, Tim Hardaway finde ich, glaube ich, schon schlechter als Trent. Ich glaube, Trent ist, glaube ich, schon der bessere Shooter, auch wenn es gerade bei ihm nicht gut läuft. Und defensiv finde ich ihn halt, ja, jetzt nicht deutlich besser, aber Tim Hardaway ist halt so schlecht, dann wäre es halt einfach ein Upgrade. Und dann könnte man so ein bisschen gambeln, dass Trent halt irgendwie heiß läuft bei den Mavs, ein Dreier wiederfallen, ein paar Steals holt. Dann, glaube ich, hättest du halt einen positiven Impact, auch wenn es nur ein leicht positiver Impact ist, wenn du nicht viel dafür abgeben musst, dann würde ich es, glaube ich, ganz nice finden für Tim Hardaway, aber ich stimme dir zu und das habe ich auch gesagt, also das sind jetzt alles keine Trades, die dich jetzt irgendwie zum Contender machen, das sind einfach
ist auch einfach schwierig. On the
margin einfach.
Ist auch einfach schwierig.
Du hast es vorhin gesagt, die Mavs, die haben einfach keine Spieler, die wirklich viel Trade-Value haben und die Trade-Value haben, Dorian Finney-Smith zum Beispiel, die musst du halt behalten. Deswegen musst du halt über Picks kommen und Bad Salary und dafür halt dann die Picks noch dran heften, dass du halt was bekommst. Deswegen habe ich mir noch Malik Beasley aufgeschrieben. Der hat eine Team-Option für 23, 24. Also Im Prinzip dann auch nur noch ein One-Year-Deal. Der ist halt ein richtig krasser Shooter und ich glaube, da sind wir uns einig, die Mavs, die könnten auf jeden Fall noch einen richtig guten Shooter gebrauchen und vielleicht wollen die Jazz ja auch gar nicht so viel für ihn, weil, okay, die haben jetzt überrascht, aber die Defense ist wirklich ziemlich schlecht und ich glaube, die werden am Ende sogar die Playoffs auch noch verpassen, dann eher sogar noch tanken und dann wäre es natürlich ein guter Tank-Move, jemanden wie Malik Beasley noch zu traden. Würdest du den bei den Mavs fühlen?
Ja, das macht in meinen Augen schon mehr Sinn, weil er auch einfach defensiv mehr Energie aufwendet als Gary Trent oder Tim Hardaway. Er ist halt vom, also da muss man jetzt so auf eine Ebene zurück. Betrachtet war es bei uns immer so, während ich bei den Mavericks gearbeitet habe, haben die Mavs immer versucht, so gute Charaktere in den Lockerroom reinzubringen. Also das war wirklich eine Betrachtung, die eine relativ große Rolle gespielt hat. Man wollte niemanden haben, der bekannt ist als schlechter Lockerroom-Guy, und Christian Wood hätten wir dann damals gar nicht geholt wahrscheinlich. Und unter Nico Harrison ist es dann so ein bisschen aus dem Fenster geflogen, die Betrachtungsweise, und scheint dann keine Rolle mehr gespielt zu haben. Da muss man sich halt mit Beasley überlegen. Also auf der einen Seite ist es, denke ich, sehr positiv, dass er halt so eine FU-Attitude an den Tag legt und halt immer all 100% gibt und halt immer so rah, ein bisschen überdreht spielt. Ich glaube, das würde dem Mavericks-Kader sogar sehr, sehr gut tun. Ist so ein bisschen für mich die Frage, ob du da so ein bisschen zu heiß kochst und dann mit Wood und dann Jaden Hardy, den ich auch irgendwie so mental Team-Chemistry-mäßig nicht so furchtbar positiv finde, der ja wieder jetzt auch von der G-League wieder ins NBA-Team gekommen ist. Wenn du zu viele von denen zusammenmischst, ob das dann vielleicht irgendwann umkippt ins Negative, vor allem wenn du dann halt so 3, 4, 5 Spiele in Folge verlierst. Aber vom Spielertyp hätte ich ihn auf jeden Fall sehr gern und würde dir dazu stimmen, dass ein gutes Target sein könnte, weil die Jazz ja eventuell tatsächlich irgendwann wieder sich doch entscheiden, nicht unbedingt gewinnen zu wollen und so ein bisschen so ein Fire Sale machen. Wenn man da schon über die Jazz redet, dann könnte man, denke ich, auch Mike Conley in Betracht ziehen, der halt allerdings viel mehr Geld verdient. Aber der wäre meiner Meinung nach ein sehr guter Partner zu Luca und auch von der Bank, also so für Creation, so Conley, Dinwiddie oder Conley, Luca Lineups fände ich sehr, sehr positiv.
Ja, da kannst du natürlich ein bisschen Creation übernehmen. Ich mache mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen, ob Conley nicht einfach nur halt in der Ecke rumstehen würde neben Doncic. Ich weiß nicht, ob Luca überhaupt noch jemals wirklich ein richtig guter Offballspieler sein wird und ob wir ihn überhaupt viel Offball sehen werden. Ich finde, es geht halt einfach so in eine Richtung, ja, wie auch bei Trae Young die letzten Jahre, klar, jetzt spielt er mit Murray und macht ein bisschen mehr Offball. Aber ich finde, es gibt einfach so Spieler wie Trae Young und Doncic, da sieht man es einfach, ja, die haben, glaube ich, nicht so richtig viel Bock drauf, Offball zu spielen und die machen das halt einfach dann auch nicht so gut, da steht es einfach nur rum und deswegen würde ich halt dann lieber jemanden mehr reinholen, der einfach einen Job hat und das ist halt einfach, die Dreier zu ballern und ich glaube, ja, Conley wäre auch defensiv halt auch noch mal schlechter als Beasley, ja, aber vielleicht könnte man ihn wirklich als Backup irgendwie reinholen, wird aber, glaube ich, schwierig wegen der Salary und defensiv finde ich schwierig, ja.
Also Luca, ich denke, dass ich stimme dir hundertprozentig zu, dass er sehr wenig Offball macht, aber es gibt ja schon Angriffe, die dann einfach jemand anderes initiiert und halt irgendwie so sein Ding macht. Also dass Luca halt dann tatsächlich wirklich nur dasteht, aber Dinwiddie spielt halt, was weiß ich, ein Pick and Roll mit Kleber oder irgend sowas. Ich denke, das hat ja Brunson relativ viel gemacht. Sowas konnte dann halt zum Teil auch machen. Und in der Defense, glaube ich, ist er so ein bisschen sneaky good. Also es war oft so, dass die Plus-Minus-Zahlen, ich habe das jetzt in den letzten Jahren nicht nochmal nachguckt, aber er war sehr lange in den Top-Spielern, was
Früher war der auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Verteidiger für einen Point Guard, aber jetzt ist er halt schon ziemlich alt und das sieht man ihm gerade in der Defense halt an. Aber ja, vielleicht auch eine Personalie, über die Mavs nachdenken werden. Ich habe mir noch zwei Bigs aufgeschrieben. Ich habe mit Jonathan schon mal über Poeltl gesprochen. Du, glaube ich, auch in der Answering Machine. Es wäre einfach, ja, wäre automatisch der beste Rim Protector der Mavs. Das ist halt so ein bisschen die Frage, was schicken die Mavs dann zu den Spurs? Gar nicht so leicht, da ein passendes Paket zu finden. Und ich finde, da wird es auch nochmal deutlich, ja, dass es nicht so geil ist, wie der Kader einfach jetzt aufgebaut wurde. Du hast halt irgendwie mit McGee, Wood, Paul, irgendwie drei Bigs, Kleber auch noch, die alle irgendwie, weiß nicht, Ansprüche haben zu spielen, aber du bist mit niemandem so richtig zufrieden, jetzt nochmal einen Big reinzuholen. wäre halt schwierig, weil ich glaube, die Spurs, die haben halt keinen Bock auf Christian Wood oder auf JaVale McGee. Hm. Da müsste es natürlich dann eher jemanden wie Josh Green rüber schicken und dann macht es eigentlich schon automatisch keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, ja, wegen der Rim Protection wäre es spielerisch ganz nice. Ein weiterer Name, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der dir gefallen würde bei den Mavs, wäre Miles Turner, der einfach ein Stretch-Pick ist, ein guter Rim-Protector.
Ja.
Würdest du den gerne sehen bei den Mavs? Glaubst du, der könnte den wirklich signifikant weiterhelfen?
Ich denke, er wird schon, doch, ich würde auf jeden Fall sagen, dass er hilft. So ein bisschen ist die Frage, im Moment sind ja die Schwachpunkte eigentlich Shooting Guard, wenn man so von oben betrachtet. Ne? Also Hardaway, Bullock sind ja eigentlich die schlechtesten zwei Spieler, die Minuten bekommen. Und ob man nicht irgendwie versucht, auf der Position was zu verändern, weil die Bigs spielen ja eigentlich okay, da ist ja keiner, der katastrophal spielt und trotzdem Minuten bekommt oder so, deswegen finde ich diese, also ich denke, Turner ist wahrscheinlich besser als fast alle Bigs, die Mavericks haben, aber der Mehrwert, den du dadurch bekommst, also Kleber ist jetzt, sage ich mal, in den Advanced Metrics vielleicht eine plus 1 und Paul ist eine plus 0,5 und Wood eine plus 1. Mhm. Und wenn dann Turner dazukommt, Turner ist vielleicht eine plus 2, aber die Differenz ist einfach nicht so riesengroß, während halt Bullock und Hardaway spielen halt im Moment vielleicht wie eine minus 3 oder so. Und wenn du die halt dann ersetzen könntest durch irgendwelche plus 1 Spieler, dann hättest du einfach ja auf der Position einfach durch die Differenz viel mehr gewonnen, auch wenn der Spieler, den du dazu holst, gar nicht unbedingt besser ist als Turner. Aber du hast einfach eine Position verbessert, die auf der es nötiger ist.
Ja.
Und bei Turner ist
dann habe ich ein...
Ja,
sorry. Nee, sag, sorry.
Bei Turner ist halt im Moment, er spielt halt relativ stark auch und dementsprechend wäre er, glaube ich, auch relativ teuer. Das ist halt noch so.
Ein ist halt ein auslaufender Vertrag. Das ist halt die Frage, wie viel noch als Pacers bekommst. Ja. Aber ja, anscheinend wäre noch kein Team bereit, wirklich viel für ihn auf den Tisch zu legen. Vielleicht wollen die Pacers auch zu viel. Shooting Guards habe ich ja gerade schon ein paar genannt. Gary Trent, Malik Beasley, vielleicht eine Etage weiter oben. Habe ich hier noch einen Kandidaten stehen. Bin mal gespannt, was du von dem hältst. Und das wäre auch ein Pacers-Spieler. Und zwar Buddy Hield, auch einer der krassesten Shooter der Liga, hat immer ein super hohes Volumen, hat noch 2 Jahre Vertrag und für die 20 Millionen pro Jahr. Aktuell würdest du für den einen First-Round-Pick raushauen plus, ich weiß nicht, irgendwie noch ein positives Asset. Davon haben die Mavs zwar nicht so viele, aber wäre das jemand, der interessant wäre?
Würde ich tatsächlich sagen, ja. Ich habe doch ziemlich viele Pacers-Spiele auch geschaut und gefällt mir sehr gut. Also allein die Tatsache, dass er so schnell immer abdrücken kann und halt auch die Dreier mit einer ziemlich guten Quote trifft. Da muss ich jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen in Frage stellen. Die Pacers spielen halt ein sehr hohes Tempo und viele von den Dreiern, die er trifft, die kommen so ein bisschen durch die Genialität von Halliburton zustande, dass halt auch einfach immer sofort gepusht wird. Also Steal und sofort geht's ab, Buddy Hield sofort irgendwie in die Ecke und Halliburton sofort hinterher und dass halt das ganze Team da mitrennt, dass dann auch die Center mitrennen und so ein bisschen die Verteidiger in die Zone auf sich ziehen, dass Buddy Hield dann quasi eben die offenen Dreier bekommt. Ob er dann so freie Dreier bei den Mavericks kriegt, sei mal dahin, oder es ist einfach so ein bisschen eine andere Form, wie er sie kriegt, glaube ich. Also, dass du halt im Vorfeld...
Mehr im Halfcourt dann, ja.
Ja, genau. Dass du im Vorfeld halt einfach mehr stehst und dann irgendwann den Pass bekommst. Da bin ich... ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er das auch kann. Aber im Moment, wenn man ihn bei den Pacers sieht, dann sind fast alle Dreier so ein bisschen direkt nach irgendeinem Movement. Also, dass er gerade eben an diese Position gerannt ist. Und dann von dort sofort abdrücken kann. Und bei den Mavericks wäre das eben ein ganz anderer Typ von Play. Die große Frage, ich denke, bei diesen Pacers-Spielern ist so ein bisschen, ob die Pacers nicht vielleicht sogar versuchen oder zu sagen, hey, wir sind Vierter in den Standings. Wir behalten einfach alle, weil wir kommen ja anscheinend ganz gut in die Playoffs und vielleicht kommen wir sogar mit Homecourt in die Playoffs. Und warum sollen wir jetzt irgendwie so eine Art Fire Sale machen? Wir versuchen jetzt einfach gut zu bleiben. Ich glaube, die Chance besteht bei den Jazz auch. Aber muss man natürlich weiter betrachten. Also weder die Pacers und die Jazz jetzt auch nicht mehr haben eine super tolle Punktedifferenz. Also es kann gut sein, dass es mit den Pacers irgendwie weiter nach unten geht und dann halt doch wieder irgendwie verkauft wird. Aber andererseits, wenn sie die Spieler wirklich loswerden wollten, dann wären sie sich vielleicht schon losgeworden. Schwer zu sagen.
Ja, Ja, bei den Pacers mega schwer zu sagen. Und ich bin mir da auch sehr unsicher, ob die Pacers überhaupt Turner und Hield abgeben möchten und vor allem, ob der Preis dann halt nicht viel zu teuer wäre für die Mavs, weil ich würde jetzt niemals irgendwie zwei First-Round-Picks für Buddy Hield raushauen, weil, wie gesagt, dann können wir auch ein bisschen zu dem Thema zweiter Star bei den Mavs kommen. Die Picks, die will ich eigentlich, wenn es geht, behalten und dass ich dann eben in der Lage bin, sobald ein Star auf den Markt kommt, für ihn traden zu können. Ich finde, du hast in der Answering Machine mit Jonathan einen interessanten Punkt gehabt. Du hast ja schon mehrmals jetzt erwähnt, dass ihr damals bei den Mavs hochtraden wollt, um für Halliburton zu traden. Der spielt da jetzt auch offensiv zumindest eine sehr, sehr geile Saison, ist da so ein bisschen der Engine für die gute Pacers Offense. Und du hast ja auch schon in der Preview gesagt, dass du glaubst, dass die Pacers offensiv ziemlich gut sein werden. Da hast du wirklich recht behalten. Ist Halliburton genau so jemand, den du dir wünschst als zweiten Star neben Doncic, oder gibt es einen anderen Spielertypen, den du da präferieren würdest neben Doncic?
Halliburton wäre in seiner momentanen Spielweise nicht ganz perfekt. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen davon abhängig geworden, wer ihn gedraftet hat und wie er sich dann entwickelt hat. Ich glaube, wenn er von den Mavs gedraftet worden würde, wäre es auch mehr in die Richtung gegangen. Und die Richtung ist die folgende. Also wir haben ihn uns eigentlich als einen besseren Verteidiger vorgestellt, der vielleicht weniger offensiven Load daneben haben würde, weil er halt quasi mit Doncic zusammenspielt. Aber so ein bisschen mehr Verteidigung fokussiert, mehr Steals, mehr Aktivität, vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen mehr Blocks. Er ist ja relativ lang, hat auch gute Block-Timings. Und das hatte ich auch damals in der Preview angesprochen. Also ich war mit seiner Defense dann ziemlich enttäuscht bei den Kings und bei den Pacers. Die Pacers hatten ja so ein ganz katastrophales Defensiv-Rating letzte Saison mit Halliburton, nachdem der getradet wurde. Und dass er irgendwie sich nicht um die Picks rumkämpft und so. Also auf dem Blatt Papier und quasi direkt nach dem Draft hätte ich gesagt, es ist der Spieler, den ich will, aber die Entwicklung, dadurch, dass er eben in Teams gelandet ist, wo seine Usage dann relativ hoch war, ging dann ein bisschen zu sehr eben in, ich bin der Main Shot Creator und ich habe jetzt irgendwie keine Lust oder keine Energie, mich mehr mit Defense zu beschäftigen. Und das ist dann die Mentalität, die wahrscheinlich nicht so ganz gut zu Luka Doncic passt. Also da wäre mir so ein bisschen Defensivmotivation, wäre mir da lieber.
So, ja, das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also Halliburton, geiler Spieler, aber so gerade dieser Spielertyp irgendwie, ja, ein Guard oder auch vielleicht sogar auch jemand Richtung Zach LaVine, also auch ein Shooting Guard, der halt offensiv Offball zwar gut ist, aber defensiv, die dann wahrscheinlich halt wehtun würden, und dann Doncic und so ein schwacher defensiver Guard, finde ich, glaube ich, wirklich schwierig. Und ich würde wirklich versuchen, mir einen Star reinzuholen, der wirklich halt bekannt dafür ist, ein Two-Way-Spieler zu sein und vielleicht sogar eher in die Richtung defensiver Star geht. Und als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, wenn ich es mir irgendwie wirklich aussuchen könnte und irgendwie halbwegs realistisch ist, wer so der zweite Star neben Doncic ist, dann bin ich eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, ich glaube, Anthony Davis würde ich so am meisten fühlen, glaube ich, weil dann hast du eine ziemlich geile Defense wahrscheinlich, gerade in den Playoffs, hast einen super Rim Protector, kannst verschiedene Schemes spielen und offensiv natürlich eins der besten Lob Targets ever wahrscheinlich, hat natürlich ein bisschen an Athletik eingebüßt und so, aber spielt eine sehr gute Saison dieses Jahr wieder, auch offensiv wieder viel, viel besser. Und falls die Lakers irgendwie, ja, nach der Saison den kompletten Kader einreißen wollen, weil sie merken, hey, wir schaffen nicht mal das Play-In einfach mit LeBron und AD, dann würde ich, glaube ich, schon nachdenken, ob ich nicht einfach 3, 4 First-Round-Picks für 29, 30-jährigen AD auf den Tisch lege und einfach hoffe, dass er in den nächsten 2 Jahren halt wirklich ernsthaft um einen Titel mitspielen könnte. Wie würdest du AD bei den Mavs einschätzen? Und ist das überhaupt realistisch?
Also mein größtes Problem mit AD ist ähnlich wie mein größtes Problem mit Porzingis, ist einfach die Verletzungsanfälligkeit. Dass ich irgendwie Angst haben muss, dass er mal 5 Spiele ausfällt und was ist, wenn es irgendwie gerade während der ersten Runde oder so passiert. Und ich bin einfach generell kein großer Fan von so Injury-Prone-Spielern. Bei Porzingis mache ich mir noch mehr Sorgen, weil er halt ständig auch Meniskusrisse hatte oder Meniskus-OP ist. Bei Davis ist es weniger das Knie, aber auf der anderen schlechten Seite ist es halt irgendwie so über den ganzen Körper.
Alles bei ihm.
Ja, komplett verteilt. Ja. Das gibt mir halt auch nicht das beste Gefühl. Also ich würde mir einfach, glaube ich, jemand wünschen, der mehr Durability mitbringt und mehr auf dem Feld stehen kann. Also ich glaube, So vielleicht sogar so eine Art Paul George fände ich wahrscheinlich nicht schlecht. Da ist genug Creation dabei und die Defense ist gut. Und dann, also wenn Bullock seinen Dreier treffen würde und ich hätte irgendwie so Bullock, George, Finney-Smith, Kleber oder so, das fände ich auch schon ziemlich eine geile Defensive.
Ja, Paul George hört sich echt gut an. Würde ich auch gerne bei den Mavs sehen und vielleicht, wenn die Clippers irgendwie ja merken, dass mit Kawhi wird irgendwie gar nichts mehr, dann wäre das vielleicht wirklich eine Möglichkeit in den nächsten ein, zwei Saisons, dass Paul George auf den Markt kommt. Ich glaube, generell ist er hier jetzt bei diesem Segment klar. Wir haben natürlich keinen Plan, wer irgendwie bald verfügbar sein wird oder in einem Jahr. Das kann niemand sagen. Ja. Wir spekulieren hier einfach mal nur so ein bisschen wild.
Ich habe noch
zwei Namen.
Ja, ja, ich hab noch einen Namen, der tatsächlich zur Verfügung steht, angeblich laut Medien, ist ja Sadiq Bey. Da könnte man vielleicht drüber nachdenken, dass man halt auch irgendwie sagt, okay, er braucht vielleicht einfach nur ein Change of Scenery, dass er vielleicht in Detroit sich nicht wohlfühlt und vielleicht fühlt er sich in Dallas besser, weil ja seine Dreierquote ist bis jetzt jede Saison eher runtergegangen, anstatt hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Spieler ist, den man eben relativ billig bekommen würde und dem man dann vielleicht eine Chance geben könnte. Ich bin jetzt absolut kein Sadiq Bey Fan, also auch im Draft.
Ja, ich hab's gehört in der Answering Machine.
und in der ersten Saison sah ja meine Einschätzung nicht so gut aus, da war ja auch mal Player of the Week oder so und hatte dieses 51-Punkte-Spiel oder wie. Aber mittlerweile sieht er gar nicht mehr gut aus und einfach bei Detroit jetzt 3 Jahre in Folge auch immer so eins der schlechtesten Teams der Liga und auch immer schlechter On-Off etc. Aber er wäre, glaube ich, zumindest billig zu haben und dann hätte man halt irgendwie noch einen Shooter, dem man halt einfach eine Chance geben kann, ob der halt vielleicht jetzt gerade in diesem Monat oder wie auch immer halt seine Würfe trifft. Und dann kann man vielleicht halt einfach gerade so ein bisschen rotieren, wer halt gerade gut in Form ist und wer nicht.
Ja, ich glaube, Sadiq Bey, falls er billig auf den Markt kommt, dann könnten die Mavs drüber nachdenken, aber der löst jetzt auch nicht alle Probleme und ist ja vor allem auch kein Star. Nee. Und ich glaube, wahrscheinlich wäre der auch ein bisschen zu teuer, weil er halt jung ist. Und ich würde, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie einen First-Round-Pick raushauen, damit ich mal Sadiq Bey ausprobieren kann. Nee. Und ich glaube, geschenkt bekommst du nicht. Aber ich habe noch zwei Spieler, die wahrscheinlich als Star gelten, die ich mir auch gut vorstellen könnte bei den Mavs. Was hältst du denn von Rudy Gobert, falls das Minnesota-Experiment komplett in die Hose geht, dass du dir einfach Gobert reinholst in der Offense oder einfach Screen, Pick-and-Roll spielen mit Doncic, der kann weiterhin die Shooter bedienen oder halt Gobert am Ring. Und defensiv hast du natürlich einen viel höheren Floor dann mit dem wahrscheinlich besten Rim-Protector der Liga oder ist er dir einfach offensiv zu schlecht und jetzt auch schon ein bisschen zu alt?
Er verdient auch ziemlich viel Geld. Das kommt noch dazu.
Ja, klar, Max.
Und ich glaube, man hat jetzt gerade in Minnesota, man hat in Minnesota meiner Meinung nach gesehen, dass er doch schlecht ist für das gesamte Spacing, dass er halt einfach sich relativ langsam auch über den Korb bewegt und halt viel immer in Richtung Ring. Und da gab es ja diese Statistik, dass Anthony Edwards erst im 11. oder 12. Spiel seinen ersten Dunking hatte. Und gerade unter dem Gesichtspunkt, dass Luca gefühlt mehr in Ringnähe agiert und da ja auch gute Quoten auflegt und dass ich ja will, dass er auch zum Korb geht, gekoppelt mit dem Gehalt, was Gobert verdient, würde ich da im Moment sagen, nein. Ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass diese Rim Protection Sache, dass das eigentlich nie an den Bigs liegt und dass da das eigentlich ziemlich wenig bringt, wenn man da die Bigs einfach austauscht. Ich glaube, es liegt einfach oft daran, dass man einerseits ein bisschen zu klein spielt, aber das könnte man mit den eigenen Bigs schon beheben, das hatte ich ja vorhin angesprochen, aber andererseits liegt's auch oft an den Wing-Verteidigern, also wenn halt Hardaway oder Doncic wie so eine Statue in der Defense dastehen und dann halt irgendwie so ein Backdoor-Cut passiert oder ein Offensiv-Rebound oder die Leute dribbeln halt relativ einfach an denen vorbei und Kleber hat dann halt zwei Leute vor sich, ich glaube, dann kann auch Gobert das Problem nicht wirklich lösen, wenn du halt als Verteidiger 1-2 spielst.
Und aber ich finde, genau das hat Gobert ja gezeigt in den letzten Jahren. Ich meine, der hat halt in Utah mit Mike Conley, Donovan Mitchell und Royce O'Neal war dann der beste Wing-Defender gespielt und die hatten halt trotzdem immer eine Top-10-Defense. Auch jetzt ist die Minnesota-Defense wieder irgendwie in der Top-10 und ich finde, bei ihm ist es, also da kann man es wirklich ganz klar mit den Zahlen belegen, dass er einfach einen krassen positiven Impact auf die Defense hat. Klar, wäre natürlich geil, wenn du gute Wing-Verteidiger hast und halt nicht einen Feuerwehrmann brauchst in der Defense dann am Ring. Irgendwie alles erledigt, aber vielleicht brauchen die Mavs ja genauso jemanden. Aber klar, ich glaube, da gibt's irgendwie auch bessere Option als Gobert, aber falls er auf den Markt kommt, könnte ich mir das schon vorstellen, wenn der Preis halt stimmt, weil ich finde, dann löst er halt defensiv ein paar Probleme und offensiv ist, glaube ich, Doncic auch als Pick-and-Roll-Ballhandler einfach so gut. Ich glaube, da würde man schon mit dem Shooting drumherum vor allem dann auch Wege finden, dass es halt an beiden Enden des Feldes dann ziemlich gut klappen und harmonieren würde.
Gobert stellt auch meiner Meinung nach mit die besten Picks der Liga.
Auf jeden Fall.
Würde auch behaupten, dass er da eigentlich fast jedes Mal einen Offensivfoul begeht, aber das nie gepfiffen bekommt, weil er so einen ganz kleinen Schubser noch mitgibt.
Ein Schubser.
Aber er ist halt auch einfach an sich schon sehr breit und ziemlich stark und mit Sicherheit besser als Picks von Christian Wood. Also da wäre auf jeden Fall ein Plus dabei.
Ja, ich meine, Christian Wood, der nimmt da sehr, sehr selten in irgendeiner Form Kontakt auf mit dem Gegenspieler bei seinen Screens. Ja, wirklich ein sehr schlechter Screensetter. Ich habe noch einen Namen, müssen wir wahrscheinlich gar nicht so viel drüber sprechen, weil es sehr unrealistisch ist. Und das ist Pascal Siakam. Also falls Toronto irgendwann mal einen harten Rebuild gehen möchte, ja, macht aktuell überhaupt gar keinen Sinn. Und ich hoffe, dass sie es nicht machen müssen. Aber ja, falls es doch dazu kommen sollte aus irgendeinem Grund, dann würde ich ihn halt auch als geilen Two-Way-Spieler gerne bei den Mavs sehen. Zum einen defensiv, finde ich, ist er einfach unglaublich gut, würde da auch gut reinpassen. Die ganzen Rotations, die würde der ziemlich, ziemlich gut laufen. Könnte dir so ein bisschen Secondary Rim Protection geben, aber auch gute On-Ball-Defense, also schon ziemlich geil, was er defensiv macht. Und offensiv, du hast es vorhin angesprochen, die Mavs, die spielen natürlich Doncic-Ball, die spielen sehr, sehr langsam, sehr wenig Transition und Siakam wäre einfach jemand, okay, dann holt er einfach einen Rebound und er geht halt Coast-to-Coast. Dann macht halt mal Doncic einen Angriff nicht, was er immer macht, dann laufen wir einfach mal einen Fastbreak und hätte man vielleicht eine ganz gute Balance und würde halt mehr Fastbreaks laufen, ohne dass du halt irgendwie im Halfcourt dann deutlich schlechter bist, weil ich glaube auch im Halfcourt könnte man da wirklich Mittel und Wege finden, dass es gut zwischen den beiden klappt. Aber ja, sehr unrealistisch, aber ganz kurz, Siakam, würdest du den fühlen bei dem Mavs oder nicht so?
Ja, auf jeden Fall. Also bei einem Spieler wie Siakam sage ich auf jeden Fall nie nein. Ich denke, er hat auch einen Teammate, den ich auch schon in der Vergangenheit sehr gern bei den Mavericks gesehen hätte, der genauso OG. Gut, genau, OG ja. Ananobi. Der wäre meiner Meinung nach, also so ähnlich wie Paul George, so eigentlich fast mit der optimale Mitspieler zu Doncic, so ein Two-Way, kann kreieren, trifft seine Dreier, also so ziemlich alles, was man wünscht. Ja. Und die Defense ist ja zum Teil auch ziemlich Elite, beziehungsweise wenn er weniger
kreieren muss. Ja, die Defense ist krass dieses Jahr, also Steals, Deflections, alles für mich wirklich First Team All Defense aktuell. Die Creation, das hat man gerade gesehen bei den Raptors, wenn er dann wirklich mal viel kreieren muss, dann wird es ziemlich schnell ugly, aber ich glaube so als Rollenspieler 3&D Plus, glaube ich, würde den einfach jedes Team gerne in seinen Reihen haben. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam aber sicher zu den Kings. Wir haben jetzt sehr lange über die Mavs geredet, aber wir nehmen uns noch ein paar Minuten, um über die Kings zu sprechen. Ich habe am Dienstag mit Torben auch schon ein bisschen über die Kings gesprochen. Da haben wir so ein bisschen über X's und O's gesprochen und die besten Offenses. Und da habe ich auch die Sacramento Kings genannt. Die haben gerade die zweitbeste Halfcourt-Offense der Liga, auch insgesamt im All-Rating sind sie mit Platz 5 in der Top 5, treffen ihre Würfe, vor allem die Dreier, sehr gut, nehmen vor allem viele und sind am Ring sehr, sehr effizient. Das sind hochprozentige Abschlüsse, die sich da rausspielen mit ihrem ganzen Movement und ihren Cuts. De'Aaron Fox, die Raw Stats sind jetzt nicht irgendwie krass, der hat schon bessere Zahlen aufgelegt, legt gerade 24 und 6 auf, aber er nimmt einfach mehr Dreier, 7,4 pro 100 Possessions, trifft 39% davon, 62% True Shooting, 73% am Ring, finde ich sehr, sehr überzeugend, hat wirklich den Schritt gemacht zu einem ganz klaren All-Star, wie ich finde. Und es klappt einfach gut. Hörter hat die perfekte Rolle gefunden. Du kannst die Offense durch Sabonis laufen lassen. Finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. In der Defense sind sie auf Platz 22. Ist jetzt ein bisschen besser geworden die letzten Woche. Klar, da bist du einfach limitiert mit Sabonis. Aber sie sind ja auf jeden Fall einfach eins der positiven Überraschungen der laufenden NBA-Saison. Ich glaube, du hast im Pod noch nicht allzu viel über die Kings gesprochen. Jerry, wie gefallen dir die Kings bislang? Und was glaubst du, wo die Reise hingeht?
Mir gefallen sie sehr gut. Ich finde, sie sind sehr cool anzuschauen. Was natürlich öfter der Fall ist bei Teams, die in der Offensive gut sind und vielleicht sogar noch in der Defensive schlecht sind. Jonathan und ich hatten sie angesprochen in dem Power Rankings, Western Power Rankings Pod. Und da hatte ich sie, glaube ich, das war vor ihrer großen Siegesserie, da hatte ich irgendwie sie auf 11 oder so. Und dann haben sie direkt 6 Spiele in Folge gewonnen. Ich find's cool, was sie machen. Ich kenne sogar den GM von denen ein bisschen, bin auch happy für ihn, dass da jetzt endlich mal was Positives so ein bisschen bei rumkommt. Die Kings waren ja jetzt schon lang genug so in dem Niemandsland der NBA. Ich glaube, die haben jetzt auch das erste Mal seit 2004 oder so mal 6 Spiele in Folge gewonnen gehabt oder so. Also eine relativ traurige Statistik, aber dass sie es jetzt packen, ist natürlich umso geiler. Haben auch eine positive Punktedifferenz mittlerweile, haben ja heute Nacht die Pacers relativ deutlich geschlagen und sind jetzt fast bei plus 3 nach 20 Spielen. Das deutet ja schon darauf hin, dass das relativ haltbar ist. Ich werde jetzt auch so ein paar Statistiken ansprechen, die ich ja bei mir einfach von Kevin Pelton geklaut habe, der nämlich vor einer Woche einen ziemlich gut recherchierten Artikel über sie geschrieben hat, worüber man ja diskutieren muss, ob das so haltbar ist, ob die quasi sich da am Ende der Saison noch in der Richtung befinden können oder nicht. Und also ich glaube, das ist der Aspekt, den einfach viel interessiert. Das ist einfach nur so ein bisschen Glück gerade. Aber wie gesagt, also die Punktedifferenz deutet darauf hin, dass es kein Glück ist. Und Pelton hat auch gemeint, dass die Defensive befindet sich ja auch noch in den schlechtesten 7.
Ja, 22 sind sie gerade.
Oder 8, ja. Da können wir ja nachher noch drüber reden, so über das Personal. Aber die Würfe, die sie zulassen von den gegnerischen Teams, sind eigentlich eher gut. Also sie lassen ein gutes Shot-Profile zu. Ja. Das heißt, sie hatten einfach ein bisschen Pech bei den gegnerischen Würfen, wie die mit welcher Wahrscheinlichkeit reingegangen sind oder tatsächlich dann in der Realität reingegangen sind aufgrund von der Shot-Location und von den Verteidigern und Verteidigerpositionen. Das heißt, da könnte man eigentlich noch erwarten, dass die Defense gar nicht so schlecht am Ende sein wird, wie sie im Moment dasteht. Das ist, denke ich, sehr positiv. Was ein bisschen Grund zur Sorge gibt, ist, dass sie eins der Teams sind mit den wenigsten Verletzungen bis in der ganzen Liga. Also bei Phoenix hatte man ja Cam Johnson, bei Denver war Jokic irgendwie im Corona-Covid-Protokoll. New Orleans hatte schon seine Verletzung, Memphis hat ja ständig irgendwie irgendwas, Clippers sowieso. Also das sind jetzt so die Top 5 im Westen, die ich mal durchgegangen bin. Sacramento auf 6, da war halt bis jetzt fast noch gar keine Verletzung. Und das würde ich schon als statistisches Rauschen bezeichnen und da könnte es wahrscheinlich, also es gibt immer mal wieder so Teams, die haben eine ganze Saison über lang Glück, da zählten in der Vergangenheit auch manchmal die Warriors dazu und vielleicht hält es ja die ganze Saison und man hat, glaube ich, auch tendenziell eher Spieler, die more durable sind, also die sich weniger verletzen. Sabonis ist jetzt nicht unbedingt furchtbar verletzungsanfällig, Fox glaube ich jetzt auch nicht, insofern könnte sich das halten, aber so ein bisschen Glück ist wahrscheinlich schon dabei.
Ja, du hast jetzt schon viele wichtige Punkte angesprochen. Ich habe den Artikel von Kevin Pelton noch nicht gelesen, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, ich glaube schon, dass es an sich wirklich nachhaltig ist, was sie gerade machen. Also die Offense ist für mich absolut for real, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil, also ja klar, sie treffen Dreier schon irgendwie gut, aber sie nehmen halt vor allem viele Dreier und treffen die jetzt nicht irgendwie mit 40%. So. Und sie treffen am Ring halt sehr, sehr gut, aber sie spielen sich ja wirklich hocheffiziente Abschlüsse raus durch diese ganzen Cuts und so weiter, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ja, mit Sabonis da als Playmaking-Hub, Fox in wahrscheinlich der besten Form seiner Karriere, ich glaube, die sind wirklich halt einfach so gut. Da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Die Defense, die ist ein bisschen besser geworden. Die sind, glaube ich, die letzten 2 Wochen jetzt auf Platz 18 gewesen. Hört sich nicht geil an, aber es wäre natürlich für die Kings ziemlich nice, wenn sie halt wirklich so in die Top 20 irgendwie rutschen könnten und dann halt gepaart mit einer Top 5 Offense. Dann, glaube ich, bist du halt schon ziemlich eindeutig ein Playoff-Team. Und ja, in der Defense, hast du gerade eben schon gesagt, der Shot-Mix, der ist halt wirklich nicht schlecht. Dass du halt mit Sabonis als Center Probleme haben wirst, irgendein Scheme zu finden, wo du defensiv wirklich richtig gut bist. Ich denke, das ist halt klar. Das war vor der Saison auch klar. Aber wenn sie es halt schaffen, indem sie die richtigen Würfe abgeben in der Defense, dann irgendwie auf Platz 20 zu kommen, dann ist es halt ein Playoff-Team. Und sie haben halt wirklich Shooting-Pech bislang gehabt. Ihre Gegner treffen aktuell 38,2% ihrer Dreier. Das ist wirklich extremes Shooting-Pech. Das wird noch ein bisschen nach unten gehen. Und dann, glaube ich, ist es gar nicht so unrealistisch, dass sie halt dann auf Platz 20 ungefähr in der Defense landen und dann holst du halt deine 46 Siege ungefähr, vielleicht 47, 48, wenn sie noch ein bisschen Glück haben, enge Spiele gewinnen und dann bist du halt ganz klar in den Playoffs vertreten. Was mir auch gut gefällt, ist, dass Mike Brown auch wirklich verschiedene Sachen probiert in der Defense, weil, ja, wie gesagt, mit Sabonis, da gibt's jetzt einfach nicht dieses eine Scheme, was halt funktioniert, aber sie probieren halt immer noch relativ viel aus, verteidigst mal am Level vom Screen, dann in Drop-Defense, und ich glaube, wenn du da so ein bisschen, ja, verschiedene Schemes hast, ein bisschen was in der Hinterhand immer hast, dann kannst du dich da irgendwie etablieren auf Platz 20, und das wäre halt für die Kings wirklich sehr, sehr wichtig. Aber insgesamt würde ich auch sagen, das ist eigentlich ziemlich nachhaltig, aber dann kommt halt der Punkt mit den Verletzungen, den du auch schon angesprochen hast. Darüber haben Jonathan und ich auch in der Preview schon gesprochen. Also die Kings, die sind wirklich überhaupt nicht tief. Und ich glaube, sobald sich da irgendwie Fox verletzt und ein paar Spiele verpasst oder Sabonis, dann könnte es halt ziemlich schnell schwierig werden, gerade mit der Offense, weil die sind halt so wichtig für den Angriff und die haben halt niemanden, der dann diese Rolle von diesen beiden Spielern irgendwie einfach übernehmen könnte für 5, 6, 7, 10 Spiele oder so. Und dann haben sie halt ein Problem, weil defensiv sind sie dann immer noch schlecht, offensiv wahrscheinlich dann auch deutlich schlechter, und dann kannst du ziemlich schnell einfach ein paar Spiele verlieren. Und da mache ich mir auch wirklich Sorgen um die Kings, dass dann vielleicht nicht die Verletzungen am Ende noch einen Strich durch die Rechnung machen, was die Playoffs angeht.
Ja, in Bezug auf die Tiefe, was mich wundert, ist, dass Richaun Holmes so gut wie überhaupt nicht spielt, weil anscheinend immer nur mit einem echten Big gespielt werden will und die Minuten gehen halt einfach an Metu im Moment. Mhm. Ich fand in der Vergangenheit Holmes eigentlich relativ stark. Also der hatte immer so eine Art Floater-Push-Shot so kurz vor der Restricted Area, den er ziemlich gut reingemacht hat. Warum der jetzt da komplett rausgerutscht ist und da fehlt. Also der wirft die Saison auch 70% True Shooting, also so schlecht scheint es nicht zu sein. Vielleicht liegt es halt irgendwie an der Defense.
An der Defense, ja. Der hat defensiv so ein bisschen abgebaut, und Metu, den setzen sie eigentlich halt wirklich ziemlich geil in der Offense ein. Also sobald der auf dem Spielfeld ist, dann spielen sie oft so ein Play, wo es ein Double Drag Screen gibt, und dann bekommt Metu noch ein Backscreen, also Double Drag Spain, und da hat er wirklich immer einen Lob, einen Dunk. Und da machen sie relativ viel, dass er einfach als Rollman bzw. Cutter eingesetzt wird. Und es klappt halt, und defensiv ist er ziemlich aktiv. Deswegen glaube ich, gibt er dir dann ein besseres Gesamtpaket aus Defense und Offense als Holmes. Aber das ist schon ein bisschen verwunderlich, dass Holmes jetzt irgendwie gar keine Rolle mehr spielt.
Was mich auch wundert, ist, dass Trey Lyles ziemlich viele Minuten bekommt und gar nicht so katastrophal aussieht. Also ich habe ihn in der Vergangenheit öfter angeschaut bei den Spurs etc. und ich fand da regelmäßig, dass er einer der schlechtesten Spieler der Liga war. Aber in vielen von den Spielen, die ich jetzt so sehe, ja, er trifft halt zum Teil seine Dreier einfach über die Spiele hinweg. Und also ja, über die ganze Saison hat er jetzt nur 35% getroffen, aber er läuft halt ab und zu mal heiß und dann sieht's halt richtig gut aus. Das ist halt auch so ein Punkt, der, glaube ich, die Offense stark macht, dass sie halt so eine Art Five-Out spielen können. Also dass fast alle von außen Dreier werfen können. Murray ist ja auch jemand, der gut stretchen kann als Vier, als Power Forward. Und er trifft die Dreier auch nicht so wirklich. Und Sabonis trifft seine Dreier auch nicht, aber er nimmt immer mal wieder welche oder er hält sich zumindest eine Dreierlinie auf und man respektiert ihn dann da. Und das gleiche gilt halt auch für Murray, und das macht auch dann dementsprechend auch einfach Platz für die ganzen anderen Spiele, dass man vielleicht besser zum Korb zieht. Und ich glaube, der Aspekt ist ziemlich wichtig, dass die Offense halt weiter so gut bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass sie halt genug Shooting haben und auch genug gute Cutter, das ist extrem wichtig. Ich würde sagen, dass der Bonus gar nicht wirklich respektiert wird. Der ist halt einfach mit seinem Playmaking halt so gefährlich, dass es so ein bisschen egal ist, dass er halt im Prinzip gar kein Stretchpick ist. Aber wenn er da ein bisschen Platz hat für die ganzen Pässe, und er macht auch einfach extrem viel, er stellt ständig irgendwelche Screens, deswegen fällt es da gar nicht so schwer ins Gewicht, dass er halt nicht gut wirft. Aber das ist offensiv schon sehr, sehr rund. Ich würde sagen, dass wir bei den Kings jetzt nicht direkt über Trade Targets sprechen, also nicht so ausführlich, wie wir es bei den Mavs vorhin gemacht haben, außer du hast jetzt irgendwie hier ein paar Namen, die du unbedingt nennen möchtest. Aber mich würde jetzt eher interessieren, wieso der Long-Term-Outlook bei den Kings aussieht. Also glaubst du, die haben jetzt hier mit ihrem Kern, der wirklich noch sehr jung ist, Fox ist 24, Sabonis 26, Huerter ist 24, Murray ist 22, hat man da jetzt schon einen Kern, mit dem man sich wirklich ja als Stammgast in den Playoffs etablieren kann? Oder ist das jetzt halt gerade eine Feel-Good-Story und vielleicht schaffen sie es dieses Jahr in die Playoffs, aber so langfristig fehlt es da einfach noch an ein paar Dingen, dass man sich hier wirklich als Playoff-Team etablieren kann? Und falls ja, was fehlt den Kings denn noch? Was würdest du versuchen die noch reinzuholen an Spielermaterial, was auch realistisch ist, dass man sich eben als Playoff-Team etablieren kann.
Also zunächst noch so ein paar Worte zu Keegan Murray, weil ich finde es eigentlich insgesamt interessant, dass die Kings sich auf dem 6. Platz befinden, obwohl sie einen Rookie starten lassen, der auch noch eigentlich ziemlich schlecht spielt. Also die Wurfquoten von ihm sind ja ziemlich garstig im Moment. Rund 51% True Shooting. Ich glaube, in den letzten Spielen waren viel so 2 von 5, 2 von 6 Spiele etc. dabei. Und defensiv sieht er auch nicht so gut aus. Und ich glaube, das beantwortet zum Teil auch so ein bisschen die Frage. Also wenn er einfach dem gerecht wird, dass man ihn auf 4, glaube ich, genommen hat. Und die, ja, einfach auch für das Alter von einem Rookie, dass er dann halt eben bald zu einem positiven Impact-Spieler wird und vielleicht auch defensiv eher auch. Das sind jetzt alles so wenn. Ich habe ihn vor allem vor dem Draft auch nicht so positiv eingeschätzt. Also ich bin jetzt nicht so furchtbar überrascht davon, dass er nicht ganz so toll spielt. Aber er ist natürlich immer noch in seiner ersten NBA-Saison und da ist noch viel möglich. Aber wenn er das erfüllen kann, wofür er gedraftet wurde, dass er als Power-Forward 8 Dreier pro Spiel nehmen kann und die vielleicht mit 38-39% trifft und irgendwie zumindest jetzt nicht hochathletisch, aber mit gutem Basketball-IQ Defense spielt, dann würde ich fast sagen, dass man das so lassen kann und gar nicht so viel verändern muss und halt einfach nur so on the edges so ein paar so Value-Signings irgendwie machen kann, die vielleicht ganz gut was bringen. Also der Hurter-Trade sieht ja im Moment sehr, sehr stark aus, auch wenn man dafür einen zukünftigen First-Rounder hergeben muss.
Ja, angeschützten aber.
Ja, und Monk war ich in der Vergangenheit nie so der Riesenfan, aber passt super in dieses Team rein, weil die auch Bank-Creation brauchen. Also Monk wäre gerade für die Mavericks ziemlich nice, weil der halt einfach so ein Microwave-Bank-Scorer ist. Die Defense ist schlecht, aber beide Teams brauchen das halt gerade. Bei den Kings passt es wunderbar, trifft auch seinen Dreier etc. Ja, ich glaube, also aus Kings Sicht, ich will da ja auch gar keine riesen Ansprüche stellen, weil wie gesagt, wenn man seit 2004, 2005 zum ersten Mal eine 6-Spiele-Siegesserie hinlegt, dann bin ich eigentlich froh darüber, überhaupt nur die Playoffs zu erreichen und würde jetzt nicht schon direkt anfangen, so voll die Home-Run-Trades oder so zu machen, sondern würde es erst so ein bisschen genießen. Was mir halt Sorgen macht, ist, dass Sabonis-Vertrag läuft, glaube ich, nach dieser Saison schon aus.
Nee, er hat danach noch ein Jahr Vertrag.
Danach noch ein Jahr, okay, gut. Dann läuft es, dann braucht man sich da noch nicht die Gedanken machen. Man müsste halt relativ bald anfangen, doch drüber nachzudenken, dass man halt ihn möglichst früh extendet und dann wäre halt die Frage, für wie viel.
Ja.
Im Moment sieht er ja, muss man ja schon eigentlich sagen, wie ein Max-Spieler aus, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass er das Max verlangen würde.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ist halt die Frage, ob er wirklich ein Max-Spieler ist. Also für die Offense, klar, extrem wichtig und da kann man schon einen Case machen, gerade für dieses Kings-Team wahrscheinlich schon. Aber mein größter Punkt, den ich versuchen würde, so ein bisschen zu addressen, dann in den nächsten Off-Seasons oder vielleicht, ja, falls es einen passenden Trade gibt, wäre halt irgendwie einen Wing zu finden, der mich offensiv nicht killt, am besten halt ein bisschen werfen kann, ein guter Cutter ist, einen großen Body hat und dann halt vor allem der Defense hilft, so in der Backline vor allem. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt. Sie müssen halt so einen Jeremy Grant-Type zum Beispiel finden. Ja. Ich glaube, das wäre sehr, sehr cool, jemanden, der offensiv auch ein bisschen was machen kann, verschiedene Sachen machen kann, da einfach reinpassen würde. Und ich glaube, wenn du so jemanden in der Backline hast, dann könntest du halt ja einfach konstant irgendwie am Level vom Screen verteidigen, vielleicht mal ein bisschen trappen und dann halt hoffen, dass du mit guten Rotations und mit guten Defendern in der Backline den Ring halbwegs gut verteidigst und halt weiterhin einen guten Shot-Mix hast. Ich glaube, das ist so der Spielertyp, der den Kings gerade so am meisten fehlt oder den sie dann wirklich irgendwie ja suchen und finden müssen in den nächsten Off-Seasons und so weiter. Vielleicht so ein Level drunter, was, glaube ich, ja, realistisch ist, dann wirklich eine Off-Season mit einem Mid-Level-Signing zum Beispiel zu finden, wäre jemand wie Otto Porter, jetzt nicht die diesjährige Version, da ist wieder sehr, sehr viel verletzt, aber der Otto Porter von den Warriors zum Beispiel ist ein guter Shooter, würde offensichtlich natürlich perfekt reinpassen, muss da dann nicht allzu viel machen, kann einfach die offenen Würfe nehmen und dann hoffentlich auch treffen und auch der ist halt ein solider Off-Ball-Verteidiger und ich glaube, solche Typen, die brauchen die. Und wenn sie die finden, ich glaube, dann kann man es schon schaffen, dass man sich halt jetzt nicht als Stammgast in den Playoffs etabliert. Dafür ist es mir immer noch viel zu wenig. Und es gibt einfach viele Teams im Westen gerade, die so bei 500 sind, wie die Warriors, die, glaube ich, an sich einfach ja viel besser als die Kings sind. Aber wenn man da so einen Spielertyp findet, dann kann man es einfach schaffen, eher von diesem, wir sind halt ein Play-in-Team, ein Tier hochzurutschen auf, also wir kämpfen nicht ums Play-in, sondern wir kämpfen darum, dass wir vielleicht eher mal auf Platz 6 kommen und wenn wir ins Play-in müssen, dann halt eher als Team auf Platz 7 und 8 als auf 9 und 10. Ich glaube, das ist realistisch mit ein paar guten Moves in den kommenden Jahren, aber ja, aktuell macht der Kern natürlich Spaß, aber ist jetzt noch nicht irgendwie ein Contender und das sehe ich jetzt auch noch langfristig nicht bei den Kings.
Nee, genau, also du hast es ja vorhin auch angesprochen, gerade die potenziellen Verletzungssorgen oder die Abhängigkeit von Fox und Sabonis, besser gesagt. Wenn sich einer von den beiden verletzt, dann rutschst du da ganz, ganz schnell unter 500 und gerade im Westen, wo die Teams sich halt so extrem beieinander drängen, bist du dann halt schwuppdiwupps mit 3 Niederlagen in Folge oder so auf Platz 10 oder so. Also die Mavericks sind ja gerade im Moment nicht mal im Play-In.
Mhm, ist krass, ja.
Sie sind auf Platz 11 mit 10-10. Und die Kings müssen halt wirklich 2 Spiele jetzt nur verlieren und zack, bist du halt Elfter. Also das geht halt extrem schnell hier, was so Spielertypen angeht, die sie gebrauchen könnten. Ich glaube, also für mich persönlich ist Harrison Barnes so ein bisschen so ein Schwachpunkt. Gefällt mir, hat mir aber auch noch nie gefallen. Also vielleicht
bin ich da auch so ein bisschen, meinst du jetzt, oder?
Ich finde irgendwie beides. Also
okay.
Was für mich ein Upgrade wäre, irgendwie so Harrison Barnes ersetzen durch jemanden wie Dorian Finney-Smith würde mir, glaube ich, schon reichen, dass da einfach defensiv jemand ist, der sich mehr Mühe gibt, mehr Basketball-IQ hat, defensiv. Man würde so ein bisschen Offensive Creation verlieren. Vielleicht würde das dann auch irgendwie wehtun. Aber, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das schon zu weit gedacht ist, dass man halt irgendwie so in Richtung Playoffs denkt, aber eigentlich braucht man in den Playoffs ja tendenziell eher bessere Defense und da hätte ich dann schon viel lieber jemanden wie Finn Smith als Harrison Barnes.
Ja, ich glaube, den Case kann man schon machen. Könnte ich mir vorstellen, dass Dorian Finney-Smith einen positiveren Impact hätte. Ich glaube, Barnes ist jetzt nicht unwichtig mit seiner Creation, die er schon liefert. Er kann wirklich ein bisschen was machen, mal mit dem Ball attackieren. Das kann er besser machen als Dorian Finney-Smith. Aber wahrscheinlich wäre der Impact einfach wichtiger und größer, den Dorian Finney-Smith in der Defense hätte. Das wäre auch so ein bisschen ein Spielertyp, den ich vorhin beschrieben habe. Ich finde auch, Finney Smith ist jemand, der in der Backline-Defense sehr solide ist, aber dann vor allem natürlich gute Rotations laufen kann, Closeouts laufen kann, intelligent ist, wie du gesagt hast. Und wenn die Kings irgendwie so ein, zwei solcher Spielertypen noch in den Kader reinbekommen, ich glaube, dann hast du wirklich Chancen, halt konstant Top 10 Offense zu sein und irgendwie gucken zu können, dass du mit Sabonis sogar mittelmäßig in der Defense sein kannst. Und dann reicht es auch eigentlich im Normalfall für die Playoffs.
Was ich noch ansprechen wollte, weil ich es ganz interessant finde, ich finde es irgendwie komisch, dass so viele One-Way-Player sich in dem Kader befinden. Das finde ich irgendwie so ein bisschen untypisch. Und irgendwie musste man dann auch schon damit rechnen, dass man so schlecht in der Defense ist, finde ich. Sabonis ist ja eigentlich eher als Offensivspieler bekannt. Fox sind die Defensivzahlen ja schon sehr lange ziemlich katastrophal, zumindest was Plus-Minus angeht. Murray war irgendwie auch klar, dass man ihn tendenziell wegen der Offense drafted. Monk, einer der schlechtesten Adjusted Plus-Minus Defensivspieler der Liga. Und dann hat man aber lustigerweise so jemand wie Davion Mitchell, der ja auch wieder ein One-Way-Player ist, aber halt eher für Defense. Also da ist wenig irgendwie so Balance drin. Da ist Harrison Barnes ist und Hurter sind für mich mit die zwei wenigen, die halt beides irgendwie so ganz gut können. Und die anderen Spieler können halt die eine Sache, aber die andere nicht. Und Mitchell ist dummerweise halt gerade der defensiv One-Way-Player, der auch noch am kleinsten ist. Also da hätte ich mir vielleicht einen Center-One-Way-Player geholt, dessen Stärke defensive ist. Und nicht unbedingt jemand, der 6'1 groß ist wie Davion Mitchell. Also finde ich den Kaderaufbau so ein bisschen komisch. Ich glaube insgesamt, einmal so ein bisschen Malik Monk mit mehr Defense wär schon sehr geil.
Nice, ja. Ja, ich hatte mich hier auch noch aufgeschrieben, also generell so ein guter Backup-Big, also ein defensiver Backup-Big, wäre, glaube ich, ganz cool, dass du in den Sabonis, also in den Minuten, wo Sabonis nicht spielt, defensiv dann vielleicht wirklich einfach mittelmäßig sein kannst und wenn der Big dann ein guter Rollman ist, dann killt er dich offensiv wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast mit der Balance. Ich finde, dass es mit den Mitteln, die sie halt in der Offseason zur Verfügung hatten, war es eigentlich genau richtig, dass man halt nicht geschaut hat, dass sie eine gute Balance finden, weil das hätten sie niemals hinbekommen. Sie hätten niemals hinbekommen, ein tiefes Team aufzubauen, das an beiden Enden des Feldes Gutes. Und ich glaube, hätte man wirklich halt irgendwie guckt, ja komm, wir holen uns hier irgendwie einen Spieler rein, der offensiv jetzt nicht so geil ist, aber dafür defensiv irgendwie solide, und hätte man halt viele von diesen Spielertypen drin, dann wäre man offensiv natürlich niemals Top 5, dann wäre man wahrscheinlich eher auf Platz 20 und defensiv mit Sabonis wäre es auch nicht, also es geht gar nicht so, so krass viel besser, und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man jetzt so viele Spieler sich reingeholt hat, die ihre Stärken in der Offense haben, mit Monk, mit Hurter, theoretisch auch mit Keegan Murray, der sah in der Summer League ja noch sehr, sehr gut aus jetzt, hast du gerade schon gesagt, bislang eigentlich eher eine Enttäuschung, aber es sind ja alles Spieler, die eigentlich ja in der Offense halt ihre Stärken haben, und das hat sich eigentlich bislang ausgezahlt, finde ich, und jetzt müssen sie halt gucken, dass sie sich halt diese Plus-Defender in den nächsten Jahren irgendwie reinholen, und dann kann es ganz rund werden, glaube ich, dieser Kader.
Also ich glaube, einen Namen, den ich auch noch ansprechen kann, ist KZ Ogpala. Der hat die letzten Spiele relativ viele Minuten bekommen. Der hat mir ziemlich gut gefallen, gerade defensiv. Aber ja, er hat jetzt 100 Minuten gerade die Saison gespielt. Er ist jetzt 23, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich offensiv zu viele Defizite haben, um da
ja, das ganz, Shooting einfach. Ja. Das ist das Ding bei Ogpala. Also der hat auch in der Preseason, glaube ich, gestartet regelmäßig, und es ist ziemlich klar, der wäre defensiv ein Plus, ist jetzt nicht der geilste Verteidiger der Welt, aber im Kings-Kader mit Sicherheit einer der besten, aber der killt die Offensiv halt ein bisschen, weil er wirklich gar nicht werfen kann. Wenn der werfen könnte, dann wäre der auf jeden Fall fester Bestandteil der Rotation.
Ja. Und eine Sache habe ich noch, weil wir vorhin ja so gut in die Zeit zurückgesprungen sind und Brunson bei den Mavericks extended hätten. Ich glaube, bei den Kings wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt auf dem Tisch gewesen wäre, aber meiner Meinung nach hätte man den vierten Pick, mit dem man Keegan Murray genommen hat, eventuell nach hinten traden können für zwei andere Picks. Ich glaube, da gab es ein, zwei Teams, die hatten zwei Picks. Ich glaube, so Charlotte hatte 13 und 15. Und da hätte man irgendwie, also das ist jetzt alles Hindsight und ob das überhaupt auch zustande gekommen wäre, keine Ahnung. Aber vielleicht hätte man 4 traden können für 6 und hätte Mathurin nehmen können und dann noch zusätzlich AJ Griffin oder so. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen arg hochgegriffen. Aber AJ Griffin sieht so aus wie ein Spieler, der gut zu den Kings passen würde, meiner Meinung nach. Der halt auch gut spacen kann, der seine Dreier wahrscheinlich ganz gut treffen wird in Zukunft, denke ich mal. Und eben auch so ganz gute Wing-Defense leisten kann. Und mit Mathurin hättest du auch jemand, der mehr Two-Way-Potential hat als viele von den jetzigen Kings. Mhm. Aber ja, also
das ja, ist ich glaube, also rückblickend, glaube ich, würden die Kings diesen Deal auf jeden Fall machen. Mathurin sieht natürlich richtig, richtig geil aus für einen Rookie. Und auch AJ Griffin hat schon gute Flashes gezeigt. Dann hätte man auch noch einfach ein bisschen mehr Tiefe. Und Mathurin hat mit Sicherheit auch mehr Upside als ja. Keegan Murray, oder wie du gesagt hast, klar, ist jetzt alles Hindsight, leicht zu sagen, jetzt rückblickend. Aber ich glaube, wir können festhalten, das ist jetzt nicht komplett fluky, was bei den Kings passiert. Wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir sie in den Playoffs sehen, oder Jerry?
Ja, der Westen ist halt hart, ne? Also unter ihnen stehen im Moment die Utah Jazz, die bewegen sich ja eher auch nach unten. Insofern kann man sagen, die kommenden Kings wahrscheinlich nicht mehr so sehr in Gefahr, aber direkt unten drunter sind dann die Warriors, die Trailblazers, die dann, wenn Damian Lillard zurückkommt, wahrscheinlich einiges besser spielen werden. Die Mavericks und die Teams. Ja, Timberwolves sehr gut mit Town. Da muss man auch mal schauen, in welche Richtung es bei denen geht. Aber also ich würde trotzdem, ich mag die Kings. Ich mag viele von den Spielern, ich mag den GM, aber ich muss mit einem leicht tränenden Auge, würde ich trotzdem vorhersagen, dass sie sich wahrscheinlich im Play-In dann doch wiederfinden, weil halt einfach Golden State irgendwann einen Run hinlegen wird oder Dallas wieder besser spielen wird etc. Und die Kings sind dann wahrscheinlich am Ende auf 7 oder 8, gehe ich eigentlich stark davon aus.
Ja. Ja, aber ich glaube, die Kings, die würden sogar Play-In-Spiele feiern. Ich denke, Play-In ist auch am realistischsten, aber ich denke, sie hätten tatsächlich gar nicht so schlechte Chancen, dann sich übers Play-In zu qualifizieren. Aber das ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch zu viel Zukunftsmusik. Wir wissen nicht, wie die Teams aussehen werden dann im April und wer dann überhaupt im Play-In spielen wird. Ich würde sagen, das reicht jetzt zu den Kings und zu den Mavs. Hat extrem viel Spaß gemacht, hier ja, so cool frei über zwei Teams zu sprechen. Freut mich, dass wir beide mal zusammen Pods aufnehmen konnten. Ich habe die Pods jetzt mit dir bislang immer sehr, sehr gerne gehört und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Vielen Dank dir, Jerry. Allen danke fürs Zuhören immer und Supporten.
Gerne wieder. Ciao.
Ciao, macht's gut.